Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Sebastian und mit mir dabei sind der Kevin.
Hi.
Der Andreas.
Moin.
Und der Marco.
Hallo.
Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, dass das die Folge 320 ist, also 400 minus 80 könnte man auch sagen, wenn man es elegant ausdrücken möchte. Wir haben heute so viel zu besprechen, dass ich mir doch glatt in der langen Vorbereitungsphase zu diesem Podcast kein Smalltalk-Thema überlegt habe. Ich glaube, können wir das heute einmal
skippen? Ich habe eins.
Du hast eins, Marco, eins. Dann gerne.
Wer von euch guckt denn Relegationsspiele? Und wie gerne?
Also ich werde die diesmal tatsächlich sehr interessiert gucken.
Ich auch.
Ich nicht.
Echt? Ich gucke die immer gerne. Ich finde die super.
Echt?
Gibt nichts Geileres. Deswegen wünsche ich mir immer Relegation. Ich guck wirklich gerne Relegation. Da freue ich mich schon drauf.
Wann sind die?
Donnerstag, nee. Freitag und dann Sonntag, Montag oder so.
Ja, irgendwie so. Aber bist du... Also was ich mir gedacht habe, ist, dass die Relegation die Liga... Also beide Ligen, je nachdem halt aus welcher Richtung man kommt, oder alle drei, um genau zu sein, spannender macht, weil du natürlich auch als Tabellenletzter bis zum vorletzten Spieltag noch die Chance hast, dich irgendwie zu retten, weil du ja mit der Relegation dich noch retten kannst. Also Platz 16 ist ja nicht direkt abgestiegen. Also Hertha wäre ja unter normalen Umständen aus der ersten Liga schon lange weg gewesen, wenn die nicht Platz 16 noch hätten erreichen können, ne? Also wenn Platz 15 quasi das rettende Ufer gewesen wäre. Auf der anderen Seite ist es halt auch oft so, dass Vereine wie dann, ich glaube Wiesbaden ist es ja in der dritten Liga oder der HSV, möglicherweise um eine absolut geile Saison gebracht werden. Ne? Es gibt ja auch Verfechter, die sagen, der Dritte muss aufsteigen. Gibt es da bei euch irgendwie eine verfestigte Meinung? Also ehrlich gesagt, ich finde die Relegation spannend, je nachdem aus welcher Richtung man drauf guckt.
Ich finde, es müsste auf jeden Fall feststehen, dass derjenige aufsteigt, der auch den dritten Platz erreicht hat. Weil ich finde das total unfair, dass eine Mannschaft, die absteigt, dann noch irgendwie durch irgendeinen Umstand, da sie halt 30 bis 100 Millionen mehr für Spieler ausgeben dürfen oder können, dann sich retten. Das finde ich furchtbar. Grausam, gerade wie in Wiesbaden, ich meine, sind nicht gerade gesegnet und gut, der HSV ist natürlich jetzt auch kein armer Verein, andererseits gegen die Schwergewichte, die da aus der Bundesliga absteigen, sind hier halt auch inzwischen ein feuchtes Lüftchen, um es mal so auszudrücken.
Also du sagst,
also, aber Spannung, die haben doch.
Oder Marco sagt, die Spannung ist wichtig. Das Konzept Relegation ist geil.
Ganz ehrlich, ich fand die letzten Spieltage, und dann halte ich auch einen Sammeln, kann Marco endlich das sagen, was er schon seit 2 Minuten sagen will, die waren doch so spannend genug. Also wenn gerade wenn man sieht, die HSV-Fans schon am Jubeln gewesen, wie in Wiesbaden am Jubeln gewesen. Und das war ja auch alles knapp, gerade im Abstiegsrennen war noch viel drin, auch in der zweiten Liga. Klar, Bielefeld wäre jetzt natürlich abgestiegen, wäre schade. Aber also ich weiß nicht, ich brauch's nicht unbedingt, also von mir aus könnte man das abschaffen.
Ich finde es geil, wie gesagt, also ich finde es super und außerdem finde ich es auch super, die haben sich ja alle schon gefreut jetzt, die haben ja Doppelspannung, die sind schon mal für 3 Sekunden aufgestiegen, haben sich alle gefreut und jetzt können sie nochmal Spannung in 2 Spielen erleben, ich finde das spitze.
Das ja, ganz und die Dauerkarteninhaber dürfen auch noch in Bielefeld, nachdem Social Media explodiert ist, dürfen die jetzt doch auch als erstes Karten kaufen.
Ja, die müssen gar nicht kaufen. Bielefeld kauft
alle Karten. Stimmt, das gilt. Genau, richtig. Ja, ja. Und genau, Fabian Klos kauft alle Karten.
Ach so.
Er hat auf die Mannschaft eingeprügelt. Ist mal aufgefallen, also ich sehe das, was die posten. Und sie machen jetzt überall der Identifikation wegen Fabian Klos aufs Bild drauf. Das ist halt total lustig. Also, weil der Rest der Truppe wurde ja von den Fans so dermaßen auseinandergenommen, egal in welchem Medium. Klos sieht halt immer, den beschimpft halt keiner.
Ja, mich hat auch irgendjemand aus Magdeburg gefragt, wie man denn gegen die 2-2 spielen kann. Gegen die
Kurve. Ja, das habe ich
mich auch gefragt. Berechtigte Frage.
Ich habe dem @ArminiaAddict geschrieben, nee, Quatsch, ich habe einem anderen Bielefeld-Fan geschrieben, dass die eigentlich die ganze Saison hätten nur gegen den SCP spielen brauchen. Dann wären die irgendwo im Mittelfeld oder um Aufstiegsplatz gelandet. Ne? Weil gegen uns sind die einzigen, gegen die gewonnen haben, gefühlt.
Ist ja irgendwo doch ein Derby. Heimlich.
Ach, ja.
Von der Motivation
her. Ich habe mal geguckt, ob man Karten kriegen kann. Ich würde da ja hingehen, ne? Würde ich ja gerne hingehen auf die Alm. So, würde ich mir angucken. Als neutraler Zuschauer ist das, würde ich da hinfahren.
Na, jetzt also wollen wir mal manche übertreiben. Ich habe bis jetzt noch geglaubt, dass es eine gewisse Ironie bei Marco mitschwingt, aber du scheinst Relegationsfan zu sein. Andreas, wie ist es bei dir?
Weil ich muss es nicht haben. Ich finde es halt auch tatsächlich unfair, dass du halt so eine Saison irgendwie dann noch retten kannst oder halt noch zusätzlich aufsteigen kannst. Es ist natürlich interessant, je nachdem, was du so hast an den Kandidaten. Jetzt gerade tatsächlich dieses Mal finde ich es sogar auch sehr interessant. Jetzt Hamburg, Stuttgart, Bielefeld, Wiesbaden. Also ich werde es definitiv auch gucken, aber wenn ich es mir aussuchen könnte, ob es die geben würde oder nicht, ich würde sie abschaffen.
Gut. Allein um Pari-Pari herzustellen, sage ich würde die gerne behalten. Jetzt zoomt
Guck, die Kamera. Guck, jetzt zoomt meine Scheißkamera. Habe ich gesagt?
Aber wohin?
Ja, also für alle, die den Podcast nach wie vor noch auf den Ohren hören, ohne die Augen zu benutzen, Markus' Kamera hat einmal auf ein selbstgemaltes Pappfigürchen oben links an der Wand gezoomt und deswegen war das gerade ziemlich witzig. Wenn man das gesehen hat live auf Twitch, kann man uns übrigens auch verfolgen. Auf YouTube gibt's das Ganze als Real-Life und ich merke schon, dass wir heute furchtbar zeitlich aus dem Ruder laufen werden. Deswegen wäre meine Frage noch zu Beginn des Podcasts nicht an die Hörer, sondern an euch. Soll ich irgendwie ein Zeitlimit einbauen oder sollen wir das so laufen lassen, wie es jetzt schon angefangen hat?
Ja, ich wollte um 10 ins Bett heute.
Okay, also halten wir uns ran. Es
ist bei der Aufnahme gerade 21.25 Uhr.
Sehr gut. Nee, wir sprechen heute über die Mannschaft, bei der man sich fragt, wie man gegen Bielefeld 2-2 spielen konnte und wieso man gegen Sandhausen verloren hat, beziehungsweise andere Spiele nicht gewonnen hat. Über die sprechen wir. Die hat nämlich gegen den FC Nürnberg ihr letztes Heimspiel bestritten. Und danach sprechen wir so ein bisschen über den Saisonrückblick und ich glaube noch über ganz viele andere Sachen. Wer von euch war denn im Stadion am Wochenende? Marco, warst du da?
Ja, klar war ich da, logisch.
Andreas, du warst sogar ganz hautnah dabei.
Ich war ganz hautnah auf dem Feld wieder dabei.
Kannst du gleich nochmal berichten? Ich glaube, wir hatten uns ja nach dem Spiel noch unterhalten. Irgendwas ist noch hängen geblieben, dass
wieder. Ich hatte den Ausgleich mehrfach auf dem Fuß liegen gehabt. Ja.
Schon vor Spielbeginn. Und Kevin, wo hast du das Ganze verfolgt?
Wie immer, am PC.
Wunderbar. Okay, das heißt, alle Perspektiven eingenommen. Wir haben jetzt hier als Stichpunkt stehen, Kwasniok nicht auf der Bank aufgrund des Vorwurfs der sexuellen Nötigung. Sollen wir das Thema...
Ist das überhaupt der Vorwurf? Kennt jemand den Vorwurf überhaupt?
Ja, ich wollte gerade nur fragen, ob wir das jetzt besprechen wollen oder nach dem sportlichen Part, weil ich glaube, da könnte es zeitlich ausufern. Und wenn wir das jetzt besprechen, falls wir es überhaupt insgesamt besprechen wollen, bevor irgendwas da entschieden worden ist...
Ist ja nichts zu besprechen, weiß ich nicht.
Wollte ich gerade sagen, also ich finde, man muss es halt erwähnen, weil es gehört jetzt halt dazu. Dass der Trainer halt, obwohl er gesagt hat, vollen Fokus jetzt auf das letzte Spiel, war er beim letzten Spiel jetzt halt nicht mit dabei. Aus genannten Gründen, ich meine, es ist ja mittlerweile, wer hier mithört, sollte mittlerweile auch mitgekriegt haben, dass er auf Mallorca gewesen ist und dort in Haft gegangen ist.
Wie, wann war das?
Du, das muss zufällig irgendwann jetzt mal gewesen sein.
Vor dem 34. Spieltag.
Wer fliegt denn vor dem letzten Spieltag auch nach Mallorca? Gibt der gar nicht.
Ja. Komm, lass uns das Thema mal nach hinten schieben, falls wir dann noch länger drüber sprechen wollten.
Nein, wir wollen nicht länger drüber sprechen. Wir machen das jetzt einmal fertig, Basti.
Okay, ja. Das
ist ja sein Dokument. Du darfst das nur vorlesen.
So. Genau. Andreas hat die Sendung vorbereitet. Ich moderiere sie und Andreas sagt dann, was drankommt. Schließ bitte das Thema jetzt ab.
Ja.
Oder nicht ab, sondern auf und wir machen es dann gleich wieder zu.
Genau, er war halt zumindest, wie man hört, war er mit dem Trainerteam halt auf Malle einen Spieltag vor Schluss, was einfach schon scheiße ist. Also was, wie gesagt, können die machen, wie sie wollen prinzipiell, aber es hat halt einfach einen scheiß Beigeschmack. Und dann ist er halt noch, Lukas Kwasniok wurde dann halt wohl verhaftet, beziehungsweise wurde dann einem Richter vorgeführt dort. Es steht halt im Raum, beziehungsweise wurde halt in der Presse kolportiert, der Vorwurf der sexuellen Nötigung. Was da dran ist, weiß man natürlich nicht. Das hat sich natürlich niemand dazu geäußert. Es klingt aber halt auf jeden Fall überhaupt nicht gut, vor allem, weil keiner gesagt hat, dass es das halt nicht war. Deswegen gehe ich eher davon aus, dass es das war. Also, dass das zumindest der Vorwurf ist. Was da dran ist, man weiß es nicht. Es hat aber auf jeden Fall einen Beigeschmack halt, ne? Und das ist halt so ein Ding, ob da jetzt was dran ist oder nicht, es bleibt jetzt halt trotzdem hängen. Weißt du, selbst wenn das halt nur ein falscher Vorwurf war, was auch immer, sowas bleibt halt einfach hängen, weil es einmal in den Medien drin war. Und es finde ich halt, ist dann immer wieder schwer loszukriegen.
Ist ja,
halt
ist in jeder
Konferenz. Vielleicht mal zwei Sachen zu sagen?
Ja, Marco, mach du.
Nur wenn es im Moment steht. Erstmal finde ich es überhaupt nicht schlimm, dass die nach Mallorca geflogen sind. Das ist mir total peng. Ich meine, wenn die, das ist ja jetzt nicht, dass die ganze Mannschaft unterwegs war. Wenn da das Trainerteam entscheidet, keine Ahnung, ob das überhaupt das ganze Trainerteam war, ja, da drei Tage auf Mallorca unterwegs zu sein, was Millionen von Deutschen auch hin und wieder machen, ist mir das total peng. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem drin. Und das, was du sagst mit den Medien und hinterherhängen, das liegt ja immer wieder an den Leuten, die diese Medien konsumieren. Siehe Kachelmann, da sollte sich mal jeder an die Nase packen. Und wenn jemand, also ganz unabhängig davon, ob da was passiert ist und was da passiert ist, liegt das ja an jedem selber, der das sieht, der das liest. Also bei mir hängt das garantiert niemand hinterher, wenn da eine Unschuldsbeweis erbracht wird, keine Ahnung, wenn der richterliche Spruch so ist.
Es geht aber nicht um dich, sondern um die Allgemeinheit.
Ja, genau.
Dass du das so siehst, ist ja auch vernünftig und gut.
Weil wenn du siehst, bei diesem ganzen Thema, muss ich ganz ehrlich sagen, da wäre ich auch tierisch genervt von an dem Tag, als das passiert ist. 150 WhatsApps innerhalb von einer Stunde. Alter, ey, sag mal, geht's noch oder was?
Ja.
Wegen so einer Scheiße, ey. Und dann regen sich alle über die Bildzeitung auf. Ha, 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 ha.
Ja.
Ja. Ja, ich würde also. Ich hab mir gedacht, ich trenne das irgendwie in drei Dimensionen. Erstens, das, was persönlich also das Moralische, was da mitschwingt, dann das Rechtliche und das Image vom Verein. Also das Moralische, ob er sich mit irgendwem getroffen hat, würde ich an der Stelle komplett rauslassen, weil das ist das Bier von Lukas Kwasniok und was da gewesen ist oder nicht gewesen ist und wie, da wird er am meisten selbst mit zu kämpfen haben mit seiner Familie, weil das, was in den Nachrichten kommt, natürlich auch eine Belastung für die Familie ist. Also das Moralische würde ich da gerne aus der ganzen Sache rauslassen, wobei wenn an der Sache was dran ist, hat das Ganze natürlich moralisch wieder einen ganz anderen Klang. Also da kann man jetzt spekulieren, da kommt man nicht weiter. Die rechtliche Dimension wird geklärt werden. So, bis dahin muss man abwarten. Und das Einzige, bei der Sache gehen alle als Verlierer raus, aber natürlich auch irgendwie schadet das Ganze schon dem Image des Vereins. Denn alleine, dass so eine Nachricht in der Umlaufbahn ist, hat bei jeder Konferenz dazu geführt, dass da, also hier Sky-Konferenz, da wurde mehrfach überall erwähnt, erste, zweite, dritte Liga, dass hier keiner auf Mallorca war und bla bla blub. Und das hat da immer so ein bisschen mitgeschwungen. Und ich gebe dir recht, Marco, wenn die jetzt auf Fuerteventura gewesen wären, hätte das einen ganz anderen Klang gehabt. Ändert aber nichts an der ganzen Tatsache, dass es dem Verein halt imagetechnisch unglaublich schadet und man sich da schon vieles, nicht alles, aber eine kleine Kerbe oder eine mittelgroße Kerbe wieder in die ganze Außenwahrnehmung geschlagen hat, die man halt jahrelang sehr gut aufgebaut hat. Wobei ich jetzt auch sage, das ist jetzt kein... Gut,
das liegt ja nicht daran, dass sie auf Mallorca waren an sich, sondern was da halt...
Genau, an dem, was passiert ist. Ne? Mallorca ist halt so das, was die Medien draus machen. Da bin ich ganz bei Marco. Malle, Saufurlaub, Ballermann 6, keine Ahnung. Ne? Und so, ne? Ob das so gewesen ist, sei mal dahingestellt, glaube ich ja nicht. Glaub ich keiner. Aber ja, also ganz klar, das Einzige, was man jetzt sagen kann, ist, dass der Verein da nicht als Gewinner rausgeht.
Ja, es ist so. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist halt unnötig. Und wie gesagt, halt klar, für mich selber ist es persönlich halt auch egal, was da gelaufen ist. Vor allem, solange da halt nichts handfest, nichts Handfestes ist, dass er dafür halt wirklich angeklagt, verklagt, was auch immer, in den Knast kommt oder so, ist es mir persönlich auch egal, was er auf Malle macht. Das Problem ist halt nur, es ist halt einmal in den Medien drin und es ist einfach im Gesamteindruck, also nicht von irgendeinem von uns jetzt persönlich, auch nicht von mir persönlich, sondern von der Allgemeinheit steht es dann halt einfach im Raum und es macht einfach keinen guten Eindruck. Und ein Aspekt, den ich da halt noch gerne mit reinbringen möchte, ist, dass es für zukünftige Transfers auch scheiße ist, beziehungsweise wenn man Spieler halten will, die jetzt zum Beispiel mit Lukas Kwasniok unheimlich dicke sind, die gerne mit ihm halt weiter trainieren wollen, weil die wissen ja nicht zwingend, ob der jetzt in der neuen Saison halt mit dabei ist, weil sollte sich das halt bewahrheiten, ist er selbstverständlich ja raus.
Da gehe ich auch von aus, ja.
Ich glaube, da sind Spieler nicht so emotional gebunden.
Also wenn meine
Meinst Führungskraft, nicht,
wenn meine Führungskraft klar. den Vor,
die, also Maxi meine, Rohr hat ja gerade unterschrieben, also
mein, ja,
ob das stimmt jetzt davor. Dann,
also wenn meine Führungskraft wegen sexueller Gewaltnötigung, was auch immer, verurteilt, das ist er ja nicht, ne? Aber wäre, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass meine Führungskraft noch meine Führungskraft bleibt. Ja. Also so, da hatten wir. Also das heißt, aber das ist jetzt vorweggenommen und springt jetzt nichts. Deswegen hatte ich eigentlich vorgehabt, das Thema ans Ende zu schieben, weil das zu nichts führt, die Diskussion. Aber ich möchte, was ich auch gelesen habe, ist natürlich, dass viele, die ihn jetzt in Schutz nehmen, sozusagen das Opfer, was es ja möglicherweise gegeben hat, also dass man sich so darauf konzentriert, dass der potenzielle Täter geschützt wird und bla 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 und man dann die Unschuldsvermutung hochhält und man damit das Ganze verharmlost. Möchte ich auch, also verstehe ich auch, wenn das jemanden, also das kann auch böse aufstoßen, verstehe ich, deswegen würde ich aus der moralischen und rechtlichen Perspektive eigentlich gar nichts dazu sagen wollen, sondern außer, dass der Verein aus der Sache gar nicht mehr als Gewinner rausgehen kann, weil als Gewinner kann ja niemand rausgehen aus diesem Thema, ne?
Ja, nein, wollte ich gerade sagen, also wie gesagt, wenn man es einfach nur vernünftig bespricht, ist halt prinzipiell, irgendwo ist da halt eine Anklage, wir wissen offiziell nicht warum, das ist ja nicht veröffentlicht worden, Kevin, du bist noch gemutet, es gibt nichts, was nach außen dargestellt wurde und halt solange da auch nichts, noch kein abschließendes Urteil drüber ergangen ist, kann man da halt auch schlicht gar nichts zu sagen. Und dann halt immer dieses von wegen, hey, er war es nicht, weiß keiner von uns, war keiner dabei und es weiß auch keiner, was da überhaupt abgelaufen ist. Von daher, das alles einfach mit Geduld sehen und gucken, was dort entschieden wird. Weil von uns kann es niemand.
Ja, damit Haken dran oder möchte noch jemand was ergänzen? Möchte nicht, dann gucken wir drauf. Also Lukas Kwasniok war nicht da, sondern stattdessen Frank Kaspari als Co-Trainer auf der Bank, so gesehen auf der PK vor dem Spiel. Hatte man ihn ja schon eingeführt. sicherlich war das nicht der Traumumstand, wie man das erste Mal eine PK in der zweiten Liga führen kann. Haben wir auch viel drüber gesprochen. Lassen wir weg, können wir am Ende noch drüber sprechen, wie der Verein sich da aufgestellt hat in der Kommunikation. Aber
Ach, das würde ich weglassen. Das hilft wirklich gar keinem. Er hat sich nicht gut angestellt und
Ich fand unter den Umständen ganz okay, aber gut. Dann kommen wir dazu. Wie war es denn vor dem Spiel rund ums Stadion? Also mit dem Hintergrund natürlich. Erstmal Andreas, zu dir auf dem Feld. Es war ganz schön zur Abwechslung mal wieder, wie jedes Heimspiel in diesem Jahr, sehr warm. Es hat nicht geregnet. Das hat man aber auch gemerkt, oder? Also auf dem Platz.
Es war scheiße heiß in der Sonne, muss ich wirklich sagen. Also wir haben da ja nur gestanden und ich habe mir noch eine Käppi gekauft im Fanshop. Weil ich kriege tatsächlich sehr schnell Sonnenbrand, auch trotz, dass ich sonnengecremt war. Habe ich nachher trotzdem Sonnenbrand zumindest im Gesicht gehabt, zumindest leicht noch. Da hatte ich mir dann noch eine Käppi gekauft und dann auf dem Platz hast du aber gemerkt, es ist echt definitiv heißer als sonst irgendein Tag, wo ich da halt mal auf dem Platz war. Und da habe ich mir dann noch gedacht, so ja komm, die Spieler müssen sowas ja halt auch merken, wenn die da 90 Minuten auf dem Platz hoch und runter rennen und die laufen halt ja komplett in der Sonne da hoch und runter. Das ist, weiß nicht, da habe ich mir auch gedacht so,
Ja, also ich habe während des Spiels einen Kommentar
gehört. Wären das Profis? Ja, ist auch so, aber das kann man ja nicht absprechen, dass die das nicht trotzdem körperlich merken. Also das ist ja halt rein physikalisch halt anders als sonst die Saison.
So, bei meinem Stehplatzumfeld im Block Q wurde mehrfach betont, es sind keine 34 Grad, man könne doch mal ein bisschen mehr laufen.
Und in der Tat war das, finde ich, bestes Fußballwetter. Es war nicht zu warm, nicht zu kalt. Also es war doch eigentlich
im Schatten war super.
Was hast du denn auf dem Feld irgendwas Besonderes mitbekommen, Andreas? Es gab ja eine Menge Verabschiedungen vor dem Spiel.
Ja, oder, es gab ja, ja, es wurde ja, da waren wir aber noch nicht auf dem Feld, und zwar wurde ja erst noch die U21 zum Aufstieg in die Regionalliga beglückwünscht oder gewürdigt und die U19 zum Sieg im Westfalenpokal. Und ich weiß nicht, irgendwie sind noch so ganz leise Worte noch, dass Tucker verabschiedet wurde, noch dabei gefallen, aber weiß ich nicht, da hätte ich mir irgendwie ein bisschen mehr noch gewünscht, dass man da zumindest einmal so ein bisschen größer dann auch mal einmal durchsagt. Dass der
also ich habe da mal eine Frage zu.
Ja, frag doch.
Er hat ja bei den Profis im letzten Jahr aufgehört. Wurde er nicht dort verabschiedet?
Weiß ich nicht mehr.
Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich verstehe diese Diskussion gerade gar nicht. Er hat hier nicht mehr bei den Profis gespielt. Wieso sollte er jetzt bei den Profis verabschiedet werden?
Ja, warum wird die U21 gewürdigt, dass er aufgestiegen ist? Also bitte.
Nee, das ist absolut gar kein Vergleich. Also, hä?
Das verstehe ich jetzt auch nicht, wenn er schon eine Verabschiedung gekriegt hat. Ich meine,
er hat keine
U19 ist ja nicht.
Es gab keine offizielle Verabschiedung.
Okay, dann ist das ja ein Versäumnis. Dann ist das ja ein Versäumnis in der letzten Saison gewesen und nicht in dieser Saison. Also ich habe die Diskussion nicht verstanden, was das jetzt soll. Also ja, der beendet jetzt seine Gesamtkarriere in der U21. Dort ist er gewürdigt worden. Da hat er auch seine Verabschiedung in diesem Sinne von Fans bekommen. Was auch sehr cool war.
Hat er in Würzburg, genau, Chat hat es geschrieben, der hat ja in Würzburg gespielt, deswegen konnte er im letzten Jahr hier nicht verabschiedet werden. Genau.
Ja, dann ist das so. Also ich meine, Alban Meyer wurde ja auch nicht verabschiedet.
Ja, aber es geht halt um einen, der wirklich, weiß ich nicht, was war der.
Ja, aber das ist ja, also ich verstehe diese, also diese Empör-Mentalität finde ich auch echt schwierig. Also
wieso hier ging's, ich empöre mich doch nicht darüber.
Nee, nee, jetzt allgemein war das ja so. Es ging ja hier, im Chat wurde es ja auch schon angemerkt. Also das ist ein Ding, was überhaupt nicht geht. Der Mann ist, glaube ich, nicht unzufrieden. Er wird auch weiterhin im Verein angestellt bleiben. Er hat, bin mir ziemlich sicher, irgendwann mal in irgendeiner Form eine Verabschiedung bekommen. Und dass er es jetzt nicht bekommen hat, kann ich absolut nachvollziehen, auch wenn ich den Wunsch natürlich verstehen kann, dass man ihn jetzt auch noch so groß wie Uwe Hünemeyer verabschiedet hat, aber ja.
Ja klar, also dass er nicht so groß wird, aber ich sag mal halt irgendwie, weil ich weiß nicht, ob der überhaupt groß erwähnt wurde überhaupt, dass er halt aufhört. Und da finde ich, hätte man zumindest einmal noch kurz hervorheben können.
Der hatte also seine Verabschiedung am TNLZ. Ja. Der war doch ein großes Banner mit Christian Schrodig. Der ist mit seiner Mannschaft beim letzten Heimspiel verabschiedet worden. Vielleicht sollten sich mal alle Leute fragen, denen das so wichtig ist, warum die nicht da waren bei dem Spiel
und ihn verabschiedet haben.
Richtig. Da, also, wenn das so wichtig ist, dann hätten ja alle die Beine in die Hand nehmen können und dahin fahren können. Da gab es eine Verabschiedung. Wieso muss der denn bei den Profis verabschiedet werden, wo der schon seit wie lange nicht mehr spielt?
Ja, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass sich auch keiner eine Zacken aus der Krone gebrochen hätte, wenn man das einfach noch gemacht hätte.
Wieso? Verstehen, ne? Ich hätte es ihm ja gegönnt, aber es ist noch nie Gegenstand der Verabschiedung an einem letzten Spieltag gewesen, dass ein Spieler, der irgendwann bei den Profis aufgehört hat, dann dort noch verabschiedet wird. Das macht man oft dann vielleicht bei Testspielen oder sowas noch, dass man sowas nachholt oder bei einem Benefitspiel oder sowas. Aber
ja, wenn ich es hier richtig lese, lag es vielleicht auch daran, dass er, als er gewechselt ist, nicht bei den Profis, dass da Corona war und da kein Publikum war. Also ich bin der Meinung, man hätte sich wahrscheinlich hätte man machen können. Und es ist ja jetzt auch nicht irgendwer, der geht, sondern jemand,
natürlich
der
hätte man das machen können.
Also wir müssen ja. Also wie gesagt, ich finde es jetzt auch nicht ultra dramatisch, das nicht. Ne? Also da verstehe ich jetzt auch nicht, was ihr so extrem
reagiert. Wir reden schon seit 4 Minuten darüber.
Ja, weil ihr das so lange ausgekaspert habt.
Gut.
Also selber drauf achten,
wenn man darüber redet. Es wurden dann andere Leute verabschiedet. Vielleicht machen wir einfach weiter im Programm. Also eine ganze Menge. Marco, wie hast du so das ganze Trubel, den ganzen im Vorfeld von der Tribüne wahrgenommen?
Ich finde das von den Verabschiedungen her immer schwierig, ne? Also dann stehst du da irgendwie auf der Süd, die Hälfte der Sitzplatztribünen sind noch nicht voll und dann werden da irgendwelche, dann werden die da alle verabschiedet. Es freut mich für die Spieler, also war ja jetzt
darüber Leo Zinger. Darüber könnte man streiten. Genau. Bitte? Wieso werden die Spieler nicht von der Süd verabschiedet?
Ja. Genau, das ist ein guter Punkt, weil da hinten, wo die rumstehen, ne, sehr wahrscheinlich gibt es nicht so ein langes Kamerakabel, so wie ich den Verein kenne. hab mal vergessen zu verbuddeln. Und das wäre
schon der Fall.
Das wäre wirklich in der Tat eine tolle Geste, wenn man diesen ganzen Kladderadatsch mal da wegzieht und die vor der Süd verabschiedet, weil dann hätte das, glaube ich, auch noch mal eine andere Dimension für die Spieler, ne? Also ich glaube, da ist man deutlich aufmerksamer als die Kollegen, die noch im VIP-Bereich gerade
Currywurst
das dritte essen. Bier trinken und eine Currywurst essen und sich freuen, dass sie jetzt frei essen kriegen. Ich glaube, das wäre viel atmosphärischer. Also genau, das ist eine gute Idee, Kevin. Hier, ja. Ja, Badawals, Regels. Also demnächst verabschieden wir dann.
Genau.
Ja, also das fände ich wirklich, das habe ich mir schon lange gedacht. Das gilt nicht nur beim SCP, ist ja nicht nur beim SCP, so es wundert mich bei ganz vielen Vereinen, dass Spieler immer vor den VIP-Tribünen verabschiedet werden oder wo halt die Dinger auch, wie du sagst, Marco, dann zu dem Zeitpunkt meistens auch noch nicht mal ansatzweise gefüllt sind.
Nee, gar nicht.
Und vor der Süd bei den Leuten, ich wollte fast sagen, die sich nach ihnen verzehren, aber die halt ihre Karriere
Du hast ja auch gesehen, der Einzige, der das Mikro ja in die Hand gedrückt bekommen hat, war Uwe Hünemeyer. Der hat ja dann auch nicht zur ein Fünftel besetzten VIP-Tribüne gesprochen, sondern hat sich direkt umgedreht.
Ja.
Tja,
also das Paracast regelt. Problem ist jetzt, dass das Ganze wahrscheinlich nochmal 360 Tage hin ist, bis das nächste Mal jemand verabschiedet wird. Also sollte man sich das im Verein vielleicht auf eine Erinnerung schreiben, irgendwie im Handy am besten jetzt gleich, wenn das hört, einspeichern für in 350 Tagen oder 40 Tagen Verabschiedung bitte vor der Südtribüne vornehmen. Ansonsten habe ich dadurch, dass ich übrigens noch auf einer Taufe war, bin ich erst um 15 Uhr zu Hause mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren, habe deswegen nichts weiter mitbekommen. Deswegen muss ich jetzt fragen, Andreas, Marco, gab es vor dem Spiel noch irgendetwas Erwähnenswertes?
Ja, was wir vielleicht nochmal erwähnen sollten, ist die Diskussion um die Choreo. Also,
okay, ja, das hätte ich jetzt als nächstes aufgemacht, dann lass uns doch das Thema jetzt nehmen. Ja.
Das ist ja auch noch vor dem Spiel, die ja wo es ja ein Choreo-Verbot gab für die Ultras und die Ultras ja auch Stellung zubezogen haben. Da kann man jetzt lange meiner Meinung nach drüber diskutieren, ob das jetzt richtig ist zu zünden oder nicht zu zünden. Da hat jeder, glaube ich, seine eigene Meinung. Diskutiert man auch kontrovers. In dem Fall fand ich es nicht sehr schlau, am Anfang einfach zu sagen, es gibt keine Choreo mehr. Weil es halt für Uwe Hünemeyer war und man dadurch ja die Verabschiedung schon degradiert hat, meiner Meinung nach. Das fand ich jetzt nicht so schlau, weil dass das jetzt nicht so gut ankommt, hätte man sich ja wieder vorher denken können. Man ist ja dann auch massiv das vorher geplant war und was da umgesetzt worden ist. Andreas, du hattest ja, glaube ich, nochmal irgendwie was von klein und groß geschrieben. Vielleicht weißt du da mehr als ich. Aber dass man dann wieder zurückrudert und das dann doch zulässt, in was für einer Dimension auch immer, ist zwar schön, aber hätte man sich einfach auch sparen können, die Diskussion.
Also vielleicht kann das der Chat ja nebenbei beantworten. Es gab dann ja tatsächlich eine Choreografie für Uwe Hünemeyer, wo ja aus verschiedenen Perspektiven, also von vorne, von hinten, von der Seite gezeigt wurde.
von vorne wie von hinten.
Also auf jeden Fall gab es dann eine Choreo, die auch schick aussah. Die Frage ist, vielleicht weiß das jemand im Chat, dann können wir es genauso wie unsere Aufklärung über das Bier in Hamburg, wer sich noch erinnert, das funktioniert immer gut. War das die Choreo, die man auch am Anfang geplant hatte oder ist die dann etwas kleiner ausgefallen? Die Frage kann uns vielleicht parallel der Chat beantworten. Ansonsten, ja, die Choreo hat stattgefunden. Zu Uwe Hünemeyer kommen wir sicherlich zum Ende der Spielbesprechung auch nochmal. Ja, das war eigentlich alles, was im Vorfeld des Spiels stattgefunden hat, oder?
Glaube, ja. Ja. Ich meine, war jetzt ja schon ganz einen Arsch voll.
War schon eine ganze Menge.
Reicht, ja, genau.
Gut, dann schauen wir mal rein auf die allseits geliebte Aufstellung. Und zwar spielten Huth, Heuer, Müller, Hoffmeier, Just, Van Schallenberg, Rohr, Obermeier, Muslija, Conte und Pieringer. Also vorne dann Conte und Pieringer. Das war das, was mir, also ne, das Pieringer spielt, war glaube ich aber klar, weil Leipzig ja auch im Vorfeld mal angeschlagen war. Ich weiß gar nicht, die Woche davor, er ist dann irgendwie wieder voll ins Training eingestiegen, aber irgendwie erwartbar dann, dass Conte und Pieringer spielen. Gab es irgendeine Überraschung, die euch, dass Hünemeyer nicht von Anfang an spielt, war vielleicht die Sache, echt, die hätte
passieren können. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
Nicht? Ja, der eine oder andere hat es im Vorfeld
Warum?
Wie gesagt.
Also.
Das. Den romantischen Zug ist man nicht mehr und auch das Trainerteam von Lukas Kwasniok nicht. Also, da geht es nach Leistung, nach Perspektive für die nächste Saison und Schaufenster stellen auch von Spielern, die vielleicht Angebote bekommen.
Kohle, Kohle, ja. Kohle.
So ist es.
Fresh Money.
Ja. Dann können wir mal vielleicht dann direkt in das Spielgeschehen eintauchen, und zwar die Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo man schon mal auf der Innenverteidigerposition wechseln musste, nämlich bis sich leider Jannis Heuer dann doch etwas schwerer verletzt hat. Die Zeit bis dahin, Kevin, wie hast du die denn vom TV-Bildschirm wahrgenommen? Und ich muss noch die Frage ergänzen, gab es denn irgendwas im TV im Vorfeld des Spiels oder was erwähnenswert wäre?
Die haben ziemlich intensiv die Choreo von Uwe Hünemeyer gefeiert und auch gezeigt. Das war sehr auffällig. Der Kommentator hat auch ihn ausführlich gewürdigt, was ich cool fand. Auch dieses Spielerkrieger-Kapitän da hat er vorgelesen. Also das haben die schon ganz schön gemacht, finde ich. Also als hätten sie es auch gewusst, aber gut, das haben sie natürlich auch gesehen, klar. Aber der Kommentator hat es auf jeden Fall nett eingebaut. Ansonsten war es in Anführungsstrichen witzig, dass der Kicker und auch Sky, weil sie wahrscheinlich die Aufstellung vom Kicker zuerst gesehen hatten, hier unseren guten Moritz Schulze im Tor hatten, der mit der zweiten Mannschaft aufgestiegen ist in die Regionalliga und hier offenbar belohnt werden sollte.
Das hatten die auch bei Sky oder nur im Kicker?
Also im Kicker hatten sie es und bei Sky hat der Kommentator es am Anfang gesagt und hat es nachher dann natürlich korrigiert. Weil es, keine Ahnung, woher der Kicker das hatte. Ich weiß nicht. Also auf dem Aufstellungsbogen, den ich vom SCP gesehen habe, stand Schulze nicht drauf, sondern ganz normal Hut und Bofink. Und ja, also insofern. Na. Ja. Also das war das. Also mehr gab es da im Vorfeld eigentlich nicht.
Wo okay. immer die das her hatten, ne?
Ja, schon kurios, dass das über so vielen, da muss irgendwo ein Fehler passiert sein. Aber gut, wir können ja mal Folge 300 irgendwas unseren, wer ist der Stefan Deckert? Da haben wir in Folge 300, schlag mich tot, ein Interview mit dem Verantwortlichen für zweite Bundesliga bei Sky geführt. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann sich gerne im Podcatcher nochmal, also im Podcast-Player nochmal anhören. Guckt einfach mal so 10 Folgen zurück. Mit Stefan Deckert steht auch in der Videobeschreibung, da müssten wir bei ihm nochmal anklingeln, wie sowas zustande kommen kann. Ohnehin für die wahrscheinlich sowieso ein schwieriger Tag mit Konferenz und so vielen Spielen gleichzeitig. Aber ja, lass uns mal, Kevin, da auf die Frage zurückkommen. Wie war denn der am TV-Bildschirm der Start ins Spiel aus deiner Sicht? Wie sind wir denn reingekommen?
Eigentlich ganz gut. Eigentlich wieder mit viel Ballkontrolle. Wir hatten auch die ersten 10 Minuten auch schon 2-3 Gelegenheiten, würde ich es mal nennen, nicht dicke Chancen, aber Gelegenheiten. Und haben ja eigentlich gezeigt, dass wir hier nochmal zu Hause die Serie fortsetzen wollen. Von, ich glaube, 6 Spielen ohne Niederlage oder was das war in Folge. Also ich fand, wir sind ganz gut reingekommen, weil wenn man das Hinspiel sieht, wo uns ja der Kollege Dua von Anfang an quasi in Grund und Boden gelaufen hat. Ja, aber dann Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, Andreas, wie hast du denn die Verletzung von Heuer wahrgenommen? Sah schon direkt so, sah direkt nach einer schwereren Sache aus, oder? So wie er da auch, also es wurde ja, glaube ich, sofort Wechsel angezeigt.
Ja. Ja, das ist, wenn sofort Wechsel angezeigt wird, weißt du sofort, in der 13. Minute, da ist was grundlegend verkehrt gelaufen. Ja, stellte sich jetzt raus, doppelter, was war das denn?
Bänderriss im Sprunggelenk.
Bänderriss. Oder? Ja, doppelter Bänderriss, also ja, extrem bitter halt für Heuer. Insofern aber nochmal ein bisschen Glück im Unglück, dass jetzt halt Sommerpause ist und dass wir nicht gerade am Anfang der Saison stehen. Ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, aber ich glaube, das wird auch wahrscheinlich länger wie Saisonstart dauern, oder?
4 bis 6 Wochen schreibt der Chat schon. Also das wäre dann ziemlich entspannt wahrscheinlich zum Trainingsauftakt, ne? Ja, entspannt ist was anderes, ne? Aber
Ja gut, aber ich sag mal, es könnte einen halt schlimmer treffen. Also was ich aber, also man hat es halt gesehen, also ich habe das Foul an sich aber leider nicht gesehen. Ich habe da nur gesehen, wie er dann da gelegen hat. Ja, und wurde dann halt.
Bin mir nicht mal sicher, war es nicht sogar ein Foul von uns? Haben die nicht noch Freistoß bekommen? Oder?
Ja, die haben Freistoß. Ja. Stimmt, die haben Freistoß bekommen, ja. Mhm. Und ja, also viel schlimmer fand ich halt, dass wir danach irgendwie so ein bisschen so das Spiel verloren haben. Also das, wir waren die ersten 20 Minuten, also bis zu dem 0-1, waren wir eigentlich sehr dominant, fand ich.
14. Minute ist, genau, kam der Wechsel, kam Klefisch rein dann, ja, genau. Da war die Verletzung. Ja.
Und ich fand, bis dahin waren wir wirklich sehr dominant. Ich fand, wir waren spielerisch stärker. Wir hatten also bestimmt 80% Ballbesitz bis zu dem Zeitpunkt. Und fand ich, hatten das Spiel eigentlich voll im Griff, haben halt nur die Tore halt nicht gemacht. Und als dann Heuer raus war, fand ich, ging das dann Minute für Minute irgendwie so weiter in die Hose. Ich weiß, ich glaube, Marco, du hattest das dann noch gesagt, so, oh, Rohr in der Innenverteidigung dann.
Ob das so hätte man geht. Da gleich Hünemeier bringen müssen?
Nein. Aber ich meine, ist ja der Fallback, aber funktioniert halt nicht so gut. Ne? Sag mal, hier gerade bei der Heuer-Geschichte, ich habe da nicht so richtig zugehört, das war kein Foul, ne? Das habt ihr mitbekommen. Ja,
ja. Gut. Also wenn dann hat er
gesagt, war Foul von uns.
Na, er ist beim Aufkommen umgeknickt.
Ja.
Nee, weiß ich nicht. Nee, sehe ich so nicht. Rohr rein, Klefisch. Ich finde aber Klefisch. Ich finde, er sieht immer unglücklich aus, so ein bisschen im Spiel. Irgendwie ist das noch nicht so ganz integriert. Ja, und weiß nicht. Und man hat ja auch gemerkt, dann ging es irgendwie nicht mehr so richtig. Ne? So ein paar Minuten lang hat es dann mit der Umstellung echt geknatscht. Und dann gab es ja auch den wahnsinnigen Stellungsfehler bei der Flanke oder was es war. Mhm. Ja, und dann ein Schritt zur Seite und kommst du frei zum Kopf. Also. Das ist schon gut gepennt gewesen. Ich weiß gar nicht, wer den gedacht hatte. Wer stand dabei? Ich habe mir die Wiederholung nicht angeguckt.
Ich auch nicht.
Weiß das jemand?
Ja, Rohr war es, glaube ich, nicht.
Also Heuer war es auch nicht.
Heuer war es auch nicht. Nee, es
dann war es Tobi Müller.
Tobi Müller.
Ah.
Ja.
Nicht schön.
Ich meine, der ist es gewesen, weil ich seh noch Rohr vor mir, wie er reklamiert hat. Ja, der also ein bisschen weiter weg war. Naja, im Endeffekt fällt dann aus heiterem Himmel das 0-1. ja, danach, Marco, wie hast du denn das Spiel wahrgenommen? Wie war auch dein Gemütszustand auf der Süd?
Naja, war ja, also da macht man sich ja schon seit längerem keinerlei Gedanken mehr zu und ich dachte, hey, das wird schon wohl noch. Ja, aber da kamen ja, waren auch immer alle sehr bemüht, aber wir hatten ja auch echt massig Chancen. Also ich muss Lia stand dann irgendwie auch, glaube ich, irgendwann mal frei vom Torwart oder so. Also nee, das war schon in der zweiten Halbzeit, aber ja, irgendwie hat das wollte es nicht klappen, ne? Also irgendwie hat so das Letzte gefehlt und waren auch irgendwie ein paar dumme Fehler und nicht konsequent zu Ende gespielt und
oft fallen gelassen oder auf Elfmeter reklamiert, ja.
Ja, also irgendwie hat's nicht gepasst. Also man hat so gemerkt, es war irgendwie das Ende, fand ich. Und dann zum Ende der zweiten Halbzeit, jetzt, ich meine, wir fliegen jetzt einmal durchs Spiel. Wollen wir hier irgendwelche Szenen noch besprechen? Nee, ne? Also, und zu Ende der zweiten Halbzeit, ich meine, also ich fand Conte war mega unglücklich, also falsch gelaufen, nicht gelaufen, hatte, glaube ich, ein, zwei Läufe mit Ball auch mal, die er nicht so richtig beendet hat. Und dann zu Ende der Halbzeit, als dann in der 80. Minute war es, glaube ich, ungefähr Uwe Hünemeier gekommen ist, da war es ja eigentlich wie gemalt. Ne? Also Hüne hatte vier Großchancen. Und dass er da nicht einen von macht, ey, das war echt so schade. Ja.
Ja. Aber hätte der nicht, und da bin ich wieder beim gleichen Punkt, ich habe mir irgendwann in der 75. gedacht, Mensch, der hätte jetzt auch kommen können, weil du hast gemerkt, es geht eh nichts mehr. Also es ist irgendwie so ein komplett zerfahrenes Ding. Ja, und
dass er früher bringen können, das
stimmt. Und ja. es war vollkommen klar, alleine schon als er dann vom Warmmachen zum Rand gelaufen ist, wie nochmal ein Beben durch das Stadion ging. Und wie gesagt, ich stand ja in Block Q, wo jetzt stimmungstechnisch nicht immer so viel ankommt, aber das war schon in den Momenten, wo es um Hünemeier ging, hatte das ganze Stadion so ein bisschen wieder Bundesliga-Atmosphäre. Also sage ich jetzt bewusst, weil ansonsten der Support war okay, aber du hast halt gemerkt, da geht das ganze Stadion mit, ne, als er gekommen ist. Das hat sich überschlagen. Uwe, Hüne, Hüne-Rufe. Also das war schon Hätte man vielleicht 10 Minuten eher gebraucht, ne?
Ja. Den Effekt habe ich, den habe ich auch mir erhofft, was du gerade sagtest. So um der 65., 70. Minute herum habe ich auch gedacht, wenn man jetzt nochmal das Publikum richtig mitnehmen will, bringt man jetzt Hühne rein. Ja, schade, das war wirklich ein bisschen spät irgendwie. Ne? Vor allem, wenn man dann gesehen hat, was Marco gesagt hat gerade, was der dann für ein Feuerwerk abgebrannt
hat. Das hat auch, also auf den Rängen, Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es euch ging, das hat, also ich bin alleine dafür
der Kommentator ist völlig
ins Stadion gegangen. Ne?
Ja, wirklich. Ja. Das wäre mir auch scheißegal, hätten wir 3-1 verloren, wäre mir das egal gewesen, wenn Hühnemeier das eine Tor da noch gemacht hätte, wäre ich trotzdem zufrieden da rausgegangen aus der Nummer.
Ja. Ja, schade.
Also 1-1 habe ich auch gedacht, ne? Wenn es 1-1, da gewinnst du gar nichts mit, kein Blumentopf, bist trotzdem auf Platz 6. Aber wäre halt einfach geil gewesen. Also,
ja. Ja, schade. Ja, vorher so, was Marco gesagt hat, war halt immer wieder zerfahren, fand ich. Ich finde, Schiedsrichter Stegemann hat ziemlich viele Sachen auch laufen lassen, ohne sich nochmal mit dem VAR anzugucken. Also es gab, glaube ich, drei oder vier.
Ja, genau.
Elfmeter-Forderungen, ne? Also
ja.
Zwei oder dreimal waren es unsere Jungs und im TV war zumindest eine Situation dabei, wo auch der Kommentator gesagt hat, den kannst du halt nach heutigem Marsch da geben. Ne? Ich glaube, das war da, wo Conte nämlich in Szene gesetzt wurde und dann auch moniert hat, wieso es keinen Elfmeter gibt. Ich glaube, eine Situation gab es auch auf der anderen Seite. Der hat ziemlich viel laufen lassen. Aber es war irgendwie komisch, das Spiel. Ich hätte es wirklich gern gewonnen. Es hat mich auch schon geärgert, dass man dann, ich hätte gedacht, in der zweiten Halbzeit kommen wir auch noch mal ein bisschen stärker auf, aber offenbar war die Motivation da nicht mehr groß genug, um noch mal 180% rauszuquetschen oder sowas.
Ja. Nürnberg hätte längst in der ersten Hälfte das 2-0 machen können, aber ansonsten in der zweiten Hälfte war das, also es ist halt ärgerlich, weil wir haben uns schon oft gut nach vorne gespielt und also man merkt einfach, warum wir so viele Expected Goals haben, weil wir sehr viele Chancen kreieren, die dann aber echt scheiße ausspielen und das hat sich irgendwie so durch die ganze Rückrunde so ein bisschen gezogen. Mhm. Ja, also es waren schon viele unnötige Bälle dabei, wo man hätte mehr draus machen können.
Ja, das stimmt schon, ja. Also auch Piringer, na egal, gut. Lass uns weitergehen. Wir haben genug anderes zu besprechen.
Ja, also es war eigentlich so ein Spiel, was wir sehr oft schon die Saison gesehen haben. Fand ich.
Ja.
Ja.
Gut, dann, was ich aber noch erwähnen möchte, Hühnemeier hat das Tor leider nicht gemacht. Nach dem Abpfiff hat man dann aber erstmal gesehen, wie die Ultraszene von Nürnberg sofort den Block verlassen hat, nach einem 1-0. Ja, ich denke mal, dass man hatte auch einen Spruchbanner auf Nürnberg-Seiten hochgehalten, wo drauf stand, dass Hacking wohl zurücktreten soll, anstatt sich dann später feuern zu lassen.
Ja, kein falscher Stolz.
Genau. Ja, und da haben sie das Stadion verlassen. Ja, ich wurde das auch gefragt, ja, wieso freuen die sich nicht? Ich glaube, der Verein hat wahrscheinlich andere Ambitionen. Ich gucke da auch mal ein bisschen wie nach Hannover oder so, ne? Und man darf auch nicht vergessen, hier unter den Paracast-Hörern gab es in der letzten Saison auch noch einige in der letzten Saison, die gesagt haben, Nürnberg gehört zum Favoritenkreis oben und da waren sie auch eine lange, lange Zeit oben noch dabei und haben in diesem Jahr halt schon so einen ziemlichen Absturz irgendwo erlebt und da, ansonsten mag es da vielleicht auch viele Unruhen im Verein geben. Und da ist man wahrscheinlich nach der Saison auch mit einem 1-0-Sieg bei uns jetzt nicht so freudig gestimmt, die Saison irgendwie zu feiern. Ganz anders bei uns. Obwohl das Spiel relativ bescheiden ausging, hat man es sich trotz dieser ganzen Thematiken um die letzte Woche nicht nehmen lassen, dann doch gebührend die Mannschaft zu feiern und Uwe zu feiern. Es gab eine Humba, nachdem man dann Uwe doch irgendwie nach längerem Zaudern durch das Tor bekommen hat und auf die Tribüne bekommen hat.
Ja, stimmt. Gab es auch irgendwelche Probleme, dass er da überhaupt da durchkam.
Ja. Das Tor wurde nicht aufgemacht, sondern er musste einen kleinen Umweg laufen. Also,
Gut, also dann mag das alles seine Gründe haben. Hier wird noch ein Investorendeal angeführt. Dann ist das so. Ich finde es halt immer ein bisschen komisch.
Bei Nürnberg jetzt.
Wenn eine Mannschaft einen Klassenhalt schafft und einen Auswärtssieg gelingt, dann, dass man die Spieler halt dafür bestraft, dass auf anderer Ebene irgendwas nicht passt, das ist halt immer irgendwie. Aber gut, man will natürlich auch ein Zeichen setzen, dann ist das so. Es sah im Fernsehen halt echt lächerlich aus. Die Mannschaft, die Nürnberger, geht vor die eigenen Fans und die gehen einfach weg. Da denkst du dir als Spieler doch auch, okay, ihr wollt, dass wir uns einen Arsch aufreißen wochenlang, dann tun wir es und dann geht ihr. Hm. Naja, gut. Aber da hat, das ist natürlich immer auch so ein bisschen Politik, Vereinspolitik.
Und es geht so um den Investorendeal mit der DFL, wo Paderborn wahrscheinlich auch für gestimmt hat. Aber dazu gab es meiner Wahrnehmung nach keine.
Doch, da gab es doch ein Interview mit Martin Hornberger, wurde ja nicht zitiert in irgendeiner Zeitung, wo er das verglichen hat mit einem Kredit, den man dann nach und nach abzahlt. Also so ein Kredit, wo du, keine Ahnung, 80% Zinsen zahlen musst. Also Taschenrechner her und mal ausrechnen und dann das Ganze nochmal sagen und sich selbst fragen, ob man so einen Kredit aufnehmen würde. Ich würde es nicht machen. Gut, aber muss jeder selber wissen.
Gab aber keine Äußerung von uns dazu, also von der Fanszene meine ich jetzt, oder so Plakate habe ich zumindest während des Spiels nicht wahrgenommen. Wenn jetzt Nürnberg deswegen sofort das Stadion verlässt, habe ich jetzt für nichts Vergleichbares auf unserer Seite wahrgenommen zu dem Thema. Ne?
Ja, keine Ahnung. Ist der ein oder andere ist da vielleicht auch eher auf 180. Ja, keine Ahnung.
Thema Dieter
so, ist ja abgewandt worden, das Thema. Ne? Und genau, Aki Watzke ist deswegen auch nicht deutscher Meister geworden als genau. Rache vom Fußballgott. Von daher ist ja alles im Lot.
Ja. Nee, also bei uns wurde dann Uwe Hühnemeier gefeiert. Andreas, Marco, wie habt ihr das wahrgenommen? War das ein würdiger Abschied? Ich habe es ja nur aus der Ferne im Block Q begutachten
können. Ich fand's gut. Also ich fand's würdig, so wie es sein soll, mit allen drum und dran. Fand's gut. Scheiß DFB fehlte bei der Humba übrigens, Herr Hühnemeier. Ja, aber ansonsten.
Es war sehr laut. Gut. Es war lauter als der Support während des gesamten Spiels. Ja. Also,
Er hat aber auch, finde ich, einen super Kapo-Job gemacht. Also, das war schon sehr ordentlich. Also, mal gucken, vielleicht stellt Hühne sich ja jetzt auch die nächste Saison dann dahin.
Ja, also Leo Zingerle.
Im Verein, jetzt wissen wir's.
Leo Zingerle hat man ja auch noch verabschiedet kurz. Und ich weiß nicht, Christian Strudig glaube ich nicht, ne? Aber. Ja,
Dennis Rebeni
noch. Dennis Rebeni noch, genau. Und wie gesagt, da die Mitmachquote, was Hände hoch angeht, die würde man sich mal während des Spiels wünschen, weil es war wirklich, alle, die noch da waren, sind schon einige gegangen, aber es war schon noch voll. Block O, Block P und alles bis in die Ecken, sogar auf den Sitzplätzen, haben Leute mitgemacht. Und bei der Humba war das auch sehr beeindruckend. Also sah schon von Q sehr schön aus. Und danach wurden noch die Trainer gerufen.
Ja, stimmt.
Ganz wichtig, die Trainer, weil ansonsten hätte es ein bisschen komisch gewirkt. Und die sind dann auch noch rausgekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Eduard Schmidt war oder irgendjemand ist dann nochmal, als die Trainer gerufen worden sind, auch in die Kabine gerannt und hat die dann, glaube ich, geholt oder weil der eine oder andere gar nicht mehr auf dem Feld war. Insofern haben auch die Trainer ihren berechtigten Abschied bekommen, denn da ist auch eine super Leistung geleistet worden in der gesamten Saison. Und dann standen wir noch alle beisammen, wurden noch ein paar Lieder gesungen und ich habe euch noch Hallo gesagt, Andreas und ich sind noch ein Getränk trinken gegangen. Draußen war irgendwie so ein Biergarten-Atmosphäre nach dem Spiel rund ums Stadion, war eigentlich ganz schön. Ne?
Doch, war schön, bestes Bierwetter. Man kann da tatsächlich noch ganz gut sitzen. Ich hatte da ja schon gesagt, so ich hoffe, dass der Hofladen dann bald mal auch in dieser größeren Ordnung dann für die neue Saison wieder aufmacht. Weil das macht schon ganz gut Laune, dann da nochmal zu sitzen nach dem Spiel und dann nochmal halt bei einer gemütlichen Wurst und einem gemütlichen Kaltgetränk nochmal ein bisschen über das Spiel zu quatschen. War ganz cool.
Ja. Wenn du nicht auf den Bus angewiesen bist, dann kannst du das gut machen, ne?
Ja, es ist so, die Busse fahren alle so schnell da weg, ne?
Ja, du kannst ja dann die normale 68 nehmen, aber die fährt dann am Wochenende, also am Sonntag im Stundentakt. Musst du dann halt abpassen.
Ja, wir brauchen den 5-Minuten-Takt in Paderborn.
So. Gut. Ja, vor allen Dingen zwischen Elsen und Paderborn.
Ja, wir haben jetzt, ja, so, also uns noch darüber unterhalten, Andreas, dass jetzt eine fußballfreie Zeit beginnt. Wir wollen aber, bevor wir in diese fußballfreie Zeit gehen, wo wir sicherlich den einen oder anderen Podcast auch machen werden, nochmal einen Rückblick wagen. Und zwar, Andreas, ich glaube, jetzt musst du zumindest mal übernehmen, was du dir vorgestellt hast. Sehe ich hier die Transfers aus dem letzten Sommer. Ich nehme mal an, wir wollen dazu sprechen, wie die eingeschlagen sind, oder?
Nee, wollte ich einmal nur zusammentragen, so was die ganze Saison so gelaufen ist. Wir sind ja in die Saison reingegangen, ja auch wieder mit einem nicht allzu kleinen Umbruch, wenn ich mir das Ganze halt angucke. Zum Beispiel, also vor allem für mich wirken auch so viele Transfers irgendwie so unfassbar weit weg, ne? So zum Beispiel Jamilu Collins, dass er erst letzten Sommer gegangen ist, irgendwie fühlt sich für mich auch schon wieder gefühlt länger an.
Hat seitdem auch nicht viele Spiele gemacht, muss man dazu sagen. Zu einem Kreuzbandriss. Kreuzbandriss gehabt. Ich glaube, der, weiß nicht, ob er jetzt zur Rückrunde nochmal gespielt hat, aber der war ziemlich hinüber.
Ja, dann haben uns ja noch auch tatsächlich bekannte Spiele wie Kai Pröger, Maxi Thalhammer, ganz wichtig für uns, für die Tribüne, Marco Stiepermann haben uns verlassen.
Ich meine, Maxi Thalhammer dürfte mit Regensburg abgestiegen sein, ne?
Jupp.
Ob Pröger, ich glaube nicht, dass er die Klasse gehalten hat als einziger.
Ja, glaube ich auch nicht. Ja gut, wir können noch wechseln, aber Ananou und Pröger haben, glaube ich, einen ganz guten Job. Ja. Also Pröger ist zumindest, glaube ich, in Rostock innerhalb von einem Jahr zum absoluten Publikumsliebling also freut mich irgendwie für ihn, das passt da ganz gut. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass...
Aber also durchgestartet ist er da nicht. Ich habe ein paar Rostock, vielleicht habe ich immer die falschen Rostock-Spiele geguckt. Also der wird immer noch zur 70. Minute ausgewechselt, weil er nicht mehr kann, genauso wie in Paderborn.
Okay.
Also, und ich meine, der hat da zwar ein paar Tore, glaube ich, geschossen, aber Rostock schießt ja allgemein ungern Tore. Weiß nicht, ob das so eine Erfolgsstory ist. Aber der Stiepermann, ne, da habe ich mal gerade nachgeguckt, der hat 28 Einsätze.
Junge!
7 Tore, 12 Vorlagen, 7 gelbe Karten in der Regionalliga West. Also,
krass, dass der in der Regionalliga West zockt, ne? Da habe ich letztes Jahr immer noch gesagt, dass der Typ eigentlich für die Bundesliga reif ist, ne?
Ja, als er mal so
als er mal fit war.
Ja. Also, naja, gut, bei
wie uns alt ist der jetzt? Der ist 32. Also,
ich meine, ja, gut, wie alt war der bei uns? 30, 31, da war es. Also,
ja, er war ja schon ziemlich fit und fit, ne? Also,
ja.
Also, der wohnt ja auch in Dortmund. Also.
Danke für den Hinweis, dass Collins hat tatsächlich kein Spiel gemacht.
Kein einziges
Spiel? Kein Spiel.
Seit August 2022.
Boah, krass.
Das ist natürlich hart.
Ja, gut, ist halt Pech, ne? Ich meine, gut, die ist, glaube ich, auch Ablöse freigegangen.
Cardiff ist auch keine schöne Stadt, ist kleiner als Bielefeld und von da aus ist es dann etwas weiter, um guten Fußball zu sehen. In 30 Minuten kommen wir da nirgendwo hin, außer in die walisische Provinz. Da gibt es ein paar schöne Klippen. Also,
Cardiff war ein riesen Wrestling-Event.
Ich war da schon mal.
Also, er hat gewrestelt.
Ganz gute Pubs.
Ja, aber zugeguckt vielleicht.
Nee.
Dann haben wir noch Marcel Correa, der ist nach Elversberg gewechselt und scheint da ganz erfolgreich gewesen zu sein. Also ich habe jetzt nicht geguckt, wie oft die ganzen Spieler alle gespielt haben, aber
ich glaube, der hat schon eine relativ wichtige Rolle dort übernommen.
Also ich habe, meine ich, auch gesehen, in Zusammenfassungsvideos gesehen.
Ja.
Dann haben wir noch, also ich hätte es nicht erwähnt, wenn er im Winter nicht zurückgekommen wäre, aber Pelle Böwenk wurde auch geliehen nach Oldenburg. Und ist dann direkt im Winter zurückgekommen. Und Philipp Clement, konnte ich mich irgendwie gefühlt schon gar nicht mehr dran erinnern, dass er wieder bei uns war, hat die Leihe geendet. Er ist nach Stuttgart zurück und wurde von dahin wieder nach Lautern verkauft. Also es gab noch mehr Transfers, aber das waren jetzt so die wichtigsten. Also es fände ich...
Könnte Wusu?
Die ist, glaube ich, davor schon gegangen. Ansonsten...
Ich bin nicht zusammen mit... Na, egal.
Ja, Korea hat 30 Spiele und 4 Tore gemacht.
Owusu hat diese Saison 8 oder 9 Tore gemacht, ne?
Das ja, Wahnsinn.
Er hat ja den letzten Spieltag 2 gemacht gegen
Handheim. Ja, aber wie hat er das geschafft?
Wahnsinn, ja.
Weiß nicht, vielleicht wird er mal angeschossen im Spiel. Also
ich habe die gesehen,
zur Seite springen.
Also, das war schon okay.
Hat er nicht auch gegen uns gescored?
Ja. Natürlich.
Ja, ja, gut, so. Aber trotzdem ist jetzt kein Verlust, würde ich sagen.
Nein, aber ich finde es halt krass, ne? Wie ich habe mich echt gefragt, wie dieser Spieler auf 9 Tore kommt.
Ja.
Ja, der hat halt mehr Einsatzzeit bei Regensburg, ne? Wenn du immer spielst.
Und ich glaube,
dann ist das nochmal was anderes.
Auch ein blindes Huhn findet mal einen Korn, wa?
Ja, hat 25 Elfmeter-Versuche gehabt, um 9 Tore zu schießen.
Ja, tatsächlich alle verwandelt, nur letztens hat er dann den ersten, glaube ich, verschossen.
Ja, süß. Da geht's schon wieder los.
Vermisst ihr einen von den ganzen Abgängen aus dem Sommer richtig?
Kann er nach Dortmund gehen? Nein. Denn dann kann er Sebastian Allaire ablösen bei Dortmund. Der hatte mich einen Elfmeter verschossen, der nicht unwichtig war.
Ja, konnte Muslia auch machen. Hat auch noch keinen daneben gesetzt. Vermisst habe ich davon niemanden, nein.
Das also sportlich nicht.
Nicht so.
Ja, auch menschlich. Mensch. Also ich kannte davon keinen.
Und dafür, wir sind ja beim großen Umbruch, das heißt, es sind nicht nur viele Leute gegangen, es sind auch viele Leute gekommen. Mit darunter war zum Beispiel das Dreiergestirn aus Magdeburg, Tobi Müller, Sir Lord Conte und Raphael Obermeier. Also ich würde sagen, die wir aus Magdeburg geholt haben, fand ich, haben diese Saison doch ganz gut performt, oder?
Also du kannst eigentlich diese komplette Reihe, ne? Also auch die anderen, die hier noch stehen, lesen wir mal so mal vor, bevor wir jeden Einzelnen durchgehen. Robert Leipertz von Heidenheim, Maxi Rohr vom HSV, jetzt dann ja auch Option gezogen und dauerhaft hier zu Gast. Dann Marcel Hoffmeier aus Münster und Kai Klefisch von Viktoria Köln, also auch ein Sprung. Und Marvin Pieringer, gut, da weiß man jetzt nicht, der wird wahrscheinlich nicht bleiben. Aber
unfassbar wichtiger Transfer, ne?
Und also du kannst, ja, geht aufs Konto von Wohlgemut, da kann man jetzt rückblickend, glaube ich, sagen, dass der Typ eigentlich, ich will nicht sagen, alles richtig gemacht hat, aber vieles richtig gemacht hat. Da wäre durchaus noch mehr drin gewesen mit der Mannschaft.
Ja.
Das ist nochmal ein anderes Thema, ob man das dann auch entsprechend in Erfolg umgemünzt hat mit dem Potenzial, aber da ist jetzt zumindest bei diesen, die wir jetzt genannt haben, keiner dabei, also durch die Bank weg verstärkt, ne?
Das ist, wie gesagt, ja. Es gab auch noch ein paar mehr. Es ist ja auch ein bisschen, hier Robin Baumhut ist ja zum Beispiel auch gekommen, wurde direkt wieder verliehen. Deswegen habe ich die jetzt nicht aufgeführt, sondern tatsächlich, das waren jetzt so die wichtigsten Transfers, wo ich jetzt gesagt hätte, hey, damit haben wir auch tatsächlich einen großen Zusammenhang. Also muss man ja sagen, ja stimmt, es war alles Fabian Wohlgemut, der das gemacht hat zu der Zeit. Und muss man sagen, war eine sehr ordentliche Transferphase, ne? Also die Verstärkungen haben sehr viele von richtig gut gezündet. Also vor allem Marvin Pieringer mit Sicherheit, mit Robert Leipertz mit Sicherheit die stärksten, also was die Offensive angeht. Conte halt natürlich halt mit auch. Maxi Rohr hat sich auch in der Saison erst entwickelt, fand ich bei uns.
Ich meine, Klefisch hatte jetzt einen schwierigen Start, logischerweise. Der, ne, hat, es hat ein bisschen gedauert.
War bis, lange auch, war deswegen, lange verletzt.
Deswegen sage ich ja, ne? Also, genau. Ne, also ja. Top-Job, muss man sagen.
Also hätte man diesen Verletzungspech nicht mit Leipert, Platte und mit Pieringer gehabt, denke ich mal, wäre da auch noch mehr drin gewesen.
Aber ja, genau. Die ganze Kacke. Ich habe das nachher da einmal ein bisschen aufgeführt. Das ist unfassbar, wie viele Leute da gefehlt haben in der Zeit. Zwischen dem 20. und 25. Spieltag. Unglaublich. Aber lass einmal von vorne anfangen. Gab es vor der Saison ein Ziel? Nee, ne? Also man wollte.
Und immer ein Ziel. Es war verankert in den Vereinsstatuten.
Ja, steht das doch offiziell drin?
Das gehört zu diesen Vorsätzen, die man sich gegeben hat, ja.
War Top 30 Vereine oder was? Was war das?
Ja, ich glaube schon.
Ja, also man wollte ja besser abschneiden als in der vorherigen Saison.
Ja, Wahnsinn, hat man ja geschafft. Letztes Jahr waren wir Platz 7 und Pokal erste Runde, dieses Jahr Platz 6 und Pokal Achtelfinale, was war das?
Ja.
Ja. Also Pokal auf jeden Fall. Also nichtsdestotrotz, also können wir vielleicht kurz einen Haken dran machen oder auch einen längeren Haken dran machen. Das Ziel, also besser abzuschneiden, hat man geschafft. Ich muss aber ganz klar sagen, unterm Strich für die geile Mannschaft und die schwache Liga, und das meine ich jetzt nicht respektlos, sondern ich meine Heidenheim mit dem bekannten Expected Goal-Wert, der HSV am Straucheln wie immer und gut, Darmstadt am Ende doch auch nochmal stärker eingeknickt, als ich es gedacht hätte. Aber in der Liga hättest du ohne Probleme in St. Pauli, was im Prinzip die komplette Hinrunde verpennt ja, hat,
wirklich
vor
komplett.
Uns, Düsseldorf, was auch so lala ist, in der Liga hätte man mit der Mannschaft, den Toren und dem Potenzial, ja, ich will nicht sagen aufsteigen müssen, aber durchaus aufsteigen können. Und da ist Platz 6 unterm Strich aus meiner Sicht, und so, das ist halt nun mal jetzt Platz 6, auch wenn wir die meiste Zeit da drüber standen, zu wenig.
Vergiss aber bitte nicht, dass wir mindestens 4 Wochen die komplette Offensive verloren haben. Ne? Also Ja, das muss man auch dazu sagen. Ein Aderlass, den vielleicht Darmstadt auch jetzt hatte am Ende, weswegen es bei denen die Kräfte auch nicht mehr gereicht haben, glaube ich. Die haben auch ziemlich viele verletzte Spieler gehabt über die Rückrunde.
Tietz war aber die ganze Zeit da und so. Und
ja.
Also ja, ja. Anders, das war nicht so schlimm bei denen.
Nee, und deswegen kann man, finde ich, es ist schwierig, ich weiß, was du meinst, Basti, aber ich finde es halt schwierig zu sagen, da hätte man eigentlich aufsteigen müssen. Ich weiß, dass du das jetzt nicht so meinst, wie es gerade hoffe ich. Vielleicht doch. Kannst du ja auch, ist ja auch deine Meinung. Natürlich, ich würde es anders formulieren. Die Chance war sehr groß, mit der Mannschaft was reißen zu können. Aber die Mannschaft ist meiner Ansicht nach dann einfach auch nicht so weit, wenn du Spiele in der Hinrunde gegen Braunschweig, Bielefeld siehst, in der Rückrunde jetzt das gegen Nürnberg. Okay, ja. Kann man vielleicht gegen sagen,
Sandhausen, da
schon nicht mehr viel. Sandhausen in Regensburg, völlig eine katastrophale Leistung in Regensburg, eines der schlechtesten Spiele in dieser Saison und so weiter. Da gegenüber sind natürlich tolle Spiele dabei und ich finde, die Mannschaft hat mich sehr begeistert. Mir hat das immer Spaß gemacht, mir die Mannschaft anzugucken oder zumindest habe ich mich auf jedes Spiel gefreut. Während dem Spiel war es natürlich dann nicht immer so toll. Ja, es wird nicht leichter nächste Saison, das ist mal Fakt.
Ja.
Aber ich glaube, die Mannschaft wird, wenn sie denn so zusammenbleibt, und jetzt ist natürlich auch noch das, vielleicht der Trainernfaktor, Wohlgemut ist weg, klar. Aber da haben wir für einen Nachfolger gesorgt. Jetzt muss man gucken, wie es mit dem Trainer weitergeht. Aber wenn die Mannschaft, jetzt gehen wir mal davon aus, die Mannschaft bleibt so zusammen im Großen und Ganzen, wird nochmal wieder punktuell verstärkt. Wir haben ja auch schon ein paar Verstärkungen gesehen, dann bin ich da zuversichtlich, dass wir wieder für eine Überraschung sorgen können zumindest.
Lass uns den Ausblick gleich mal machen, aber ich möchte meinen Punkt nochmal ergänzen. Ich meine nicht, dass irgendjemand einen schlechten Job gemacht hat und natürlich ist das Verletzungspech da ganz maßgeblich mit drin. Ich meine nur, ich erinnere mich an den Podcast hier mit Ron Schallenberg von nicht allzu langer Zeit, wo wir überall zwischen den Zeilen und das, ach, Aufstieg ist ja doch irgendwie und wäre doch, also du hattest in diesen ganzen Podcast-Folgen überall dieses unterschwellige Selbstverständnis mit drin. Wir spielen oben mit und wir werden auch am Ende aufsteigen. So,
ja, dann sagen wir es doch mal so, die Mannschaft ist eigentlich im Kopf schon bereit irgendwo, ne? Also vom Willen her, vom Bock her, von der Galligkeit, das hat man, finde ich, auch bei weite Strecken gemerkt, ne? Ihnen fehlt einfach die Konstanz und vor allem der Spiel-IQ, um schwierige Spiele, so wie Darmstadt oder Heidenheim es gemacht haben, dann irgendwie noch für sich zu ziehen. Mit irgendeiner Kackaktion noch ein Tor in der 89. reinzuwemsen. Ne? Das hat Darmstadt und ich glaube Heidenheim sehr häufig gemacht, aus der Defensive heraus halt dann auch nochmal einen Sieg geholt. Das fehlt uns halt. Wir fangen uns ein Ding und dann stellen sie unsere Mannschaft Gegner oft sehr tief rein und wir haben echt Probleme, dann da einen Freistoß zum Beispiel mal reinzuknallen oder einen Eckball in der 92. Minute noch zu verwerten. Sowas halt, ne?
Ja, ja, dies alles, was so diese Top-Teams tatsächlich in der Saison öfter hatten halt als wir. Naja, also dass die es geschafft haben, solche Spiele dann halt noch zu ziehen, ne, und zu gewinnen.
Ja, aber wir haben so einen starken Kader in der Breite gehabt mit Muslija, mit Justwan, die total sich entwickelt haben, vorne mit Piringer und dann später mit Humphreys und Heuer, der sich grandios entwickelt. Also du kannst so viele Leute aufzählen, die sich im Laufe der Saison entwickelt haben. Wir haben es aber irgendwie nicht hingekriegt, konstant die Leute gleichzeitig bei, also du hast jetzt zum Schluss Muslija und Justwan, die, oder vor allem Muslija, der ganz viel gezogen hat in der Hinrunde am Anfang in den Platte, dann auf einmal ein Piringer, dann auf einmal ein Leipatz zum Anfang der Rückrunde. Es war aber nie alles on point und gleichzeitig. Und was ich damit meine ist, mit ein bisschen mehr Glück oder was auch immer da gefehlt hat, hätte man diese Liga absolut, also man hätte hier locker Platz 1 und 2. Ja, also von der Fähigkeit her, man hätte es schaffen können.
Wenn du siehst, dass wir vor 7, 8 Wochen noch 2 Punkte hinter Heidenheim aufgerückt waren und die jetzt Tabellenführer am Ende sind, klar.
Ne? Ja, also, das ist so.
Und das, wenn jetzt nächstes Jahr, können wir ein bisschen nach vorne gucken, wenn Schalke, Hertha, weiß man nicht, wie das finanziell bei denen aussieht, wenn die runterkommen, wenn sich Bielefeld und Fürth wieder ein bisschen berappeln.
Ja, aber das ist alles so in eine Glaskugel geguckt, weißt du, ob von denen nachher nächste Saison überhaupt die wirklich vernünftig performen. Lass ich auch mal dahingestellt, das müssen die auch erstmal beweisen tatsächlich.
Es ist aber nicht selbstverständlich, dass Fürth und Bielefeld als Absteiger komplett die ganze Saison in Sand setzen. Also das halte ich für relativ schwierig, dass das...
Haben wir aber auch gemacht.
Ja, Aber es ist aber guck dir Bremen und Schalke an, die haben das nicht gemacht.
Jetzt ja, gut. Ja da. Also die haben auch ein bisschen andere finanzielle Mittel.
Ja,
also,
jetzt kommen ja Stuttgart, Hertha und Schalke runter, ne? Also ja. Ich glaube nicht, dass alle drei oder halt der HSV bleibt drin. Also es wird nicht, was ich damit sagen will, es war eine gute Saison, um mit unseren Möglichkeiten und das ganz geil ausgenutzt worden sind, oben mitzuspielen. Jetzt ist es so, ich glaube, über Platz 6 beschwert sich am Ende dann doch keiner, ich mich auch nicht. Wahrscheinlich habe ich das sogar getippt.
Ja, mich wurmt es schon ein bisschen.
Ja, es wäre halt mehr drin gewesen, vor allem wenn du halt, gerade halt am Anfang der Saison, weißt du, nach 8 Spieltagen waren wir auf Platz 1, weißt du, diese ultra krassen Kantersiege da, 7-2 gegen Kiel, 5-0 gegen Karlsruhe und sowas, das war schon halt echt mega geil. Und dann hattest du halt diesen krassen Einbruch, was wir, meine ich, davor die Saison halt auch schon hatten, dass du am Ende der Hinrunde, dass völlig die Luft ausgegangen ist, du hast die 4 Niederlagen, du rutschst dann wieder runter auf, meine ich, auch sogar Platz 6. Genau, auch auf Platz 6 bist du wieder abgerutscht. Und genau das, und dann fängt die Hinrunde, fängt wieder auch gut an. Und dann hast du wieder diese ganzen Verletzungen hier, alles, was ich vorhin schon einmal meinte, ne, zwischen, es war, Klefisch war 20. 21. Spieltag verletzt, Felix Platte war fast die gesamte Rückrunde irgendwie immer kaputt angeschlagen, Rücken, irgendwas, Pieringer hat gefehlt zwischen dem 22. und 29. Spieltag, Leipertz hat gefehlt zwischen 23. und 25., Conte war gesperrt, Rafa Obermeier war 2 Spieltage gesperrt, Schallenberg war gesperrt, Muslia war auch gesperrt, auch am 24. Also alles zwischen 23 und 24 war gefühlt irgendwie gar keiner mehr auf dem Platz.
Guck mal, wie oft Heuer verletzt war, ne?
Ja.
4-mal. Also jetzt, klar, das ist bereits im letzten Spiel die 4. Verletzung, davor aber 3-mal über mehrere Wochen. Also das ist schon einen mächtigen Aderlass, den wir da hatten. Ne?
Das ist so. Und dann haben wir auch natürlich in den Spieltagen halt auch gar keine Butter mehr vom Brot geholt. Ne? Und du hast halt gemerkt, wir haben auch keine Tore mehr geschossen. In Leipertz, der ist auch, finde ich, sehr früh wieder zurückgekommen und hat auch dann einfach die komplette Rückrunde, fand ich, nicht mehr an die Leistung anknüpfen können, die er in der Hinrunde hatte, beziehungsweise Anfang der Rückrunde dann noch. Und ja, da fehlte halt einiges, ne? Vor allem Pieringer war halt echt der Goalgetter da vorne mit Vorlagen, mit Toren. Der hat halt einfach massiv gefehlt in einer sehr wichtigen Phase, wo wir halt immer wieder den Anschluss verloren haben, ne? Wo wir dann immer, weil die Konkurrenz quasi hier Darmstadt, Heidenheim, Hamburg haben vorne auch immer wieder Punkte gelassen. Deswegen sind wir da immer wieder so rangerückt und jedes Mal, wenn wir es nochmal geschafft hätten, da richtig ranzurücken, dann haben wir es dann aber auch wieder selber versemmelt. Weißt du, das jedes Mal, es war ja bestimmt in der Rückrunde 6-mal, wo ich gesagt habe, so, ja komm, Aufstieg ist jetzt komplett gegessen. Und dann zack, 1 oder 2 Wochen später war dann wieder, komm, wir sind dran, weißt du, wir spielen nochmal gegen alle. Und ja, und immer wieder haben wir es dann halt leider selber liegen lassen. Aber wie gesagt, ich sehe das noch nicht mal als schlimm. Vor allem, wo ich gestern halt an dem Dokument dran war und auch gesehen habe, was für einen Umbruch wir halt hatten. In der Winterpause, Fabian Wohlgemuth ist gegangen, Benjamin Weber ist gekommen. Das ist in der Winterpause auch nochmal passiert. Und dann kriegst du zum Beispiel so in der Winterpause einen Humphreys da von Chelsea aus der U21, der sofort im ersten Spiel, ich weiß nicht, glaube ich, der war 2 oder 3 Tage hier, der stand sofort in der Startelf.
Gegen Stuttgart, ja. Mhm.
Und hat sofort halt performt und war quasi ja bis zum Ende, bis er jetzt zur U20 oder was gegangen ist, ja gar nicht mehr wegzudenken bei uns aus der Innenverteidigung. Und das sind jetzt so Sachen gewesen, so, hey, das kann sich so schnell auch alles gar nicht so konstant zusammenraufen, dass wir wirklich sagen können, wir kriegen eine Konstanz da rein und spielen ernsthaft in den Aufstieg. Also daher.
Ich würde trotzdem sagen, Heidenheim hat nicht unbedingt einen viel breiteren Kader gehabt und wenn Kleindienst mal verletzt gewesen wäre, 10 Spiele lang, dann wäre das auch nichts geworden bei denen mit dem Aufstieg. Insofern hatten wir da vergleichsweise eigentlich noch einen breiten Kader. Aber bevor bei Marco die Kamera wieder auf sämtliche Bilder im Hintergrund zoomt, Marco, vielleicht, wenn wir mal so den Blick nach vorne walten lassen. Jetzt ist ja mit Benjamin Weber eine neue Transferperiode vor uns mit wieder einer neuen Person. Glaubst du, wenn man sich jetzt auch anguckt, was schon für Neuzugänge feststehen, wenn wir vielleicht mal darauf gucken, dass der einen ähnlich guten Job macht wie Wohlgemuth oder besser, wenn man so ein bisschen sich die ersten Sachen schon anguckt, die kannst du vielleicht auch erzählen, die schon fix sind?
Ja, also die ersten Sachen, die fix sind, sind Nachwuchsspieler, die jetzt nicht irgendwie vorher nicht gekommen wären, würde ich sagen. Also man hat einfach das gemacht, was man vorher auch gemacht hat. Man gibt Spielern, die Talent haben, die sich vielleicht nicht vollends durchgesetzt haben bei irgendwelchen Bundesligisten und die Potenzial haben, denen gibt man die Chance, sich hier zu beweisen. Also da sehe ich jetzt noch nicht. Also ich finde das gut, was bis jetzt veröffentlicht wurde. Allerdings ist das nichts, was ich jetzt überraschend finde.
Also Kind Zombie und Rohr vielleicht als Beispiel?
Ja gut, Rohr, ja, man hat die Kaufoption gezogen und der bleibt. Also finde ich jetzt nicht so überraschend. Also Kim Zombie, stimmt, da habe ich ein bisschen vergessen. Das finde ich auch gut, aber der fällt ja auch da drunter, unter dieses, hey, er war mal ein Mega-Stürmer oder ein Mega-Zweitligastürmer beim HSV, war leider zu der Zeit, als der HSV mehr durch die Gegend geschwommen ist, als Fußball gespielt hat. Und hat danach, also ist dann ja nicht umsonst bei Sandhausen gelandet. Also damit wollte er ja dann, glaube ich, nicht in die erste Bundesliga aufsteigen, hoffe ich für ihn. Ja, ist da ja auch so ein bisschen, hat er auch einen Leistungsabfall, ne? Mit seinen 27 Jahren sicherlich jemand, der, wenn er wieder richtig aufdreht und dann die Leistung, die er am Anfang beim HSV gezeigt hat, anknüpfen kann, ist das ein Megastürmer. Aber muss man auch
gucken. Ablösefrei mit einem Marktwert von 1,3 Millionen. Jetzt geht's wieder los, die Marktwertzeit.
Naja, aber die Marktwertgeschichte weiß ich nicht, ist immer schwierig. Egal, und das, was du als Marktwert ablösefrei bezahlst, kriegst du dann als Handgeld und hast du nicht gesehen. Also ist ja, ich möchte nochmal darauf verweisen, die Beratergehälter, die der SCP oder ich weiß nicht, ob das Gehälter als ausgewiesene Zeile Gehälter ist, aber Beraterhonorare ist der SCP mitführend in der zweiten Liga. Also da kann man noch so viel sagen, man scoutet ganz toll nach Daten. Das hat auch viel mit Leuten zu tun, die Talente heranschaffen, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ja, von daher ist jetzt nichts Überraschendes. Wir haben ja gerade über Humphreys gesprochen. Das war natürlich für alle eine große Überraschung. Jetzt bei den, was ist das, Laurin Kurda, Mathis Hansen, ja, Paul Donner aus der eigenen Jugend. Ja, es ist jetzt keine Riesenüberraschung dabei wie so ein Humphrey. Das ist halt die Frage, ob sowas nochmal kommt.
Wollte ich gerade sagen, also dass wir so schnell einen von Chelsea oder Paris oder was weiß ich was da wieder kriegen. Vielleicht ja jetzt auch von den Bayern. Ich meine, Thomas Tuchel ist jetzt da.
Ja, weiß man ja nicht. Die Gehälter könnten auch teuer werden, ne? Vielleicht bei Humphreys haben sie vielleicht einen guten Deal gemacht irgendwie, ne? Aber
und auch bei Humphreys mit dem Spielen, ne, mit den Einsätzen. Also ich glaube nicht, dass Chelsea den verliehen hat, ohne eine Klausel, dass der eine bestimmte Anzahl von Spielen machen soll. Also sind ja auch so, ich meine, es gibt ja auch immer wieder die Option, die Spieler dann wieder abzuziehen und die Leihe zu beenden, also wenn nicht genug Einsätze da sind. Ja.
In dem Fall hat es gut funktioniert, reibungslos, würde ich sagen.
Naja, genau. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, es wird, wenn man so sieht, was die Abgänge jetzt sein sollen, jetzt außer denen, die wir gerade schon mal durchdiskutiert haben, wird jetzt auch witzigerweise so ein Felix Platte auf einmal in Verbindung gebracht mit Fortuna Düsseldorf. Wer weiß, vielleicht wird das ja was. Oder so einen Conte, der noch zur Diskussion angeblich steht, Ron Schallenberg und so weiter und so fort. Muslia angeblich ja auch Angebote. Ich meine, da gibt's schon noch ein paar Lücken, die aufgerissen werden und die kriegst du nicht mit Spielern von der U19 aus Schalke gestopft, ne? Also
das ist so, aber wir haben da den
Obermeier nach Indonesien.
Wir haben da den riesengroßen Vorteil, dass der beste Spieler der zweiten Liga ja auch wieder zurückkommt, weil Marcel Melem ist mit Sandhausen ja abgestiegen und kommt wieder zurück. Das können wir auch einmal kurz anreißen, die Leihrückkehrer. Robin Bormuth, Lautern, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er wieder zurück will. Da weiß ich allerdings nicht, was der SCP dazu sagt, ob die dann sagen, nee, dann geh ruhig dahin, verstärke die Konkurrenz. Ob die dann sagen, so von wegen, hey, nee, versuche erstmal hier, wir suchen sowieso danach eine Verstärkung in der Innenverteidigung, in welcher Form auch immer. Marcel Mehlen kommt zurück, Johannes Dörfler kommt aus Mannheim wieder, weiß ich nicht, glaube ich, hatte ich mir angeguckt, glaube ich nicht, dass der nochmal eine Rolle spielt. Dafür Jesse Tugbenyo war nach Verl ausgeliehen und der gute Kollege hatte einen Genickbruch, also nicht jetzt, sondern vor ein paar Jahren, das wusste ich vorher auch noch nicht, hat sich von dem Ganzen halt wieder komplett erholt und hat stark gespielt in Ferl, war am Anfang verletzt und hat nachher halt einiges an Vorlagen und Toren gemacht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass er hier wirklich nochmal jetzt eine gute Chance kriegt. Und Justus Henke war ausgeliehen an den Wuppertaler SV. Weiß nicht, hat er aber auch nicht so geglänzt.
Dann nochmal eine Frage an Kevin. Wir hatten ja eben auch den Neuzugang aus der Schalke U19 besprochen und von, was war es, Bablingen oder was hier? Balingen. Kurda. Wie groß ist jetzt der Effekt von also wird man jetzt auch viele Neuverpflichtungen sehen, die für die U21, ich komme mal durcheinander, das ist eine U21, ja. Hm. Also welche Rolle spielt jetzt der Aufstieg der U21 bei den Transfers, die man so sehen will? Werden da viele von auch nur in der U21 spielen? Wird man da mehr Durchlässigkeit sehen? Was ja, glaubst du?
Absolut. Das wird absolut der Fall sein. Beispiel hast du gerade genannt, U19-Kapitän von Schalke, weiß man nicht, ob der sofort bei den Profis Fuß fasst. Soll ein großes Talent sein, natürlich, klar. Ist aber auch noch sehr jung, kann also durchaus auch der Zweitmannschaft helfen, sich dann in der Regionalliga zu etablieren. Und das gilt für die Kollegen Donner und Co. ja auch. Das wird man schon machen und das ist ja nun jetzt auch einfach der Riesenvorteil, den man sich jetzt erarbeitet hat. Da wollte der Verein ja lange schon hin, dass die Spieler nicht so einen großen Klassenunterschied spüren mehr, indem sie halt in der Oberliga irgendwo rumgurken, sondern mindestens Regionalliga, wenn nicht optional in ein paar Jahren vielleicht auch Dritte Liga. Das muss ja das Ziel sein, ne? Also dass die Spieler so heranführen, so einen Tukbenio vielleicht nicht mehr verleihen zu müssen, ne? Damit er woanders Spielpraxis sammelt. Ist natürlich cool in Ferl in der Dritten Liga, klar, auf jeden Fall. So will ich gar nicht schmälern. Auch Schallenberg hat das ja gut, ist ja gut davon zurückgekehrt. Alles gut, aber ich bin da, kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Also das wird gerade bei den ganzen jungen Spielern, die wir jetzt schon wieder unter Vertrag genommen haben oder mit einem Profivertrag ausgestattet haben, wird das natürlich eine Option sein, bevor die bei der ersten Mannschaft irgendwo auf der Tribüne sitzen.
Ja. Glaubst du, es ist eine, ich habe ja die U21 wenig verfolgt, also wir haben es immer hier angesprochen, aber ich war nie live vor Ort. Ja. Da geht natürlich mit Strodig jetzt auch jemand, der, glaube ich, dann nochmal sehr wichtig war für die Stabilität hin. Glaubst du, es wird schwer, die Liga, die Regionalliga West zu halten? Also, dass man da jetzt auch eigentlich Geld in die Hand nehmen muss, um überhaupt die Klasse zu halten? Also ist es irgendwo auch ein Risiko, dass man da direkt wieder runtergeht?
Klar, ist halt immer, wenn du aufsteigst. Ne?
Schon. Du bist Aufsteiger und da sind natürlich Mannschaften, die aus der dritten Liga auch runterkommen. Oder weiß ich jetzt nicht, wie da die Auf- und Abstiegs, also wer da hoch und runter. Aber da sind ja auch viele Traditionsclubs drin. Ne? Natürlich ist das nicht leicht, aber es ist sicherlich auch eine Chance, auch jetzt, wie du auch da wieder, jungen Talenten das schmackhaft zu machen, nach Paderborn zu kommen, ne? Weil sie hier eine Chance haben zu spielen, weil sie hier eine Chance haben, sich ins Schaufenster zu stellen für die erste Mannschaft. Hier auch ein Konzept vorherrscht, wo Trainer auf diese Spieler auch mal setzen gerne, ne? Sie Natsch, der regelmäßig eingesetzt wird und auch auf sich aufmerksam machen konnte. Als ein Beispiel jetzt, gibt ja auch ein paar mehr. Also schon, aber ja, es ist natürlich nicht leicht. Aber ich glaube, dass wir das hinkriegen. Ich weiß jetzt nicht, klar, mit Tucker und Tommy Bertels, also quasi die beiden Kompagnons von früher, ist jetzt halt Tucker weg, aber vielleicht kommt er ja auch ins Trainerteam oder so.
Wir haben auf jeden Fall schon den ersten Neuzugang für die U21 und der ist über U21. Und der gute Mann Adrian Bravo Sanchez, offensives Stimmt. Mittelfeld, ist nämlich auch schon 29 Jahre und soll nämlich auch mit seiner Erfahrung und seinem Können, die er in Rödinghausen gesammelt hat, soll er dort bei der U21 nämlich dort helfen.
Das heißt, es ist also explizit, das war nämlich meine Folgefrage, Andreas, es ist also immer explizit ausgewiesen, dass der Mattes Hansen und der Laurin Kur dafür die erste Mannschaft verpflichtet werden und für Spieler, die explizit für die zweite verpflichtet werden, das wird auch so reingeschrieben.
Okay. Ja. Also das war explizit, das war auch hier bei der, Pader Nachwuchs, wer ist ja mittlerweile?
Akademie.
Ja, 07 Akademie heißt es, genau.
Da
wurde Paderschmiede, genau. Da wurde das nämlich explizit geschrieben, dass der gute Mann halt für die U21 für die Regionalliga geholt wurde. Und bei den anderen beiden war es wirklich so, das war eine offizielle Meldung für die erste Mannschaft.
Also du lässt die ja auch dann in den Kader mitspielen. Also die ist jetzt auch mit dem Paul Donner, da stand ja drin, dass er öfters bei der Zweitligamannschaft mittrainiert hat.
Genau.
Und stand ja drin, dass er sozusagen offiziell in den Kader aufgenommen wird. Also
genau.
Du verstattest die ja mit dem Zweitliga, also mit dem Profivertrag aus, dass sie zum Kader der Zweitligamannschaft gehören. Oder dann halt mit einem Amateur in Anführungsstriche, also ich denke nicht, dass sie noch was anderes machen als Fußball spielen, aber halt nicht mit einem Zweitligakader aufgenommen werden.
Also ja. Ich bin echt gespannt nächste Saison und ich werde auch.
Und Rödinghausen ist ja auch ein Regionalligist, also ist jetzt nicht ein unterklassiger Verein. Ja, also vor 2 Jahren, glaube ich, noch aufgestiegen ist und darauf verzichtet
hat. Ich freue mich da riesig drauf auf die. Ich hoffe, ihr kennt das ja alle hier in der Runde mit Kind und Familie, ist es meistens nicht so leicht, sich auch noch für die U21 auf Reisen zu begeben. Aber ich.
Wohnst du direkt nebenan, du kannst
ja mal. Ja, stell dich mal nicht so an, da kannst du mal eben direkt rüber segeln. Da.
Wieso spielen die?
Ich höre jemanden Mimi.
Ich spiele auch in der Bendler Arena.
Ja, eben, das ist ja 24 Minuten fahre ich mit dem Fahrrad fast so lange wie Leute aus Bielefeld brauchen, um guten Fußball zu sehen.
Aber du kannst mit dem Auto fahren, weil der Parkplatz ist leer.
Stimmt, das ist jedoch auch. Also von daher.
Ich möchte das nicht gucken. Mir reicht die die erste Mannschaft.
Ja, ich hätte da schon sehr, sehr Bock drauf. Also wenn ich mal 10 Jahre jünger wäre, würde ich wahrscheinlich da echt, also gegen Rot-Weiß Aalen, ach, das wird.
Ach, ehrlich. Ich 10 Jahre jünger, wenn ich da alles tun würde.
Wir haben auch noch Ben Kleefisch in der zweiten Mannschaft und Co. Ne? Also,
stimmt, ja.
Ist auch noch da. Vielleicht holen wir ja auch noch den nächsten Bruder.
Aber wichtige Frage, um das Conte. Thema U21 zu beenden.
Er hatte noch einen Bruder.
Conte hat Kleefisch noch 2 Brüder.
Kleefisch hat auch noch einen weiteren.
Okay. Kann mir eigentlich noch jemand erklären, Kin Zombie hat auch noch einen Bruder.
Der spielt in Dresden tatsächlich.
Kin Zombie hat auch
noch einen Bruder.
Wo ich dachte, der wäre schon 34, aber es gar nicht ist.
21.
Ja.
Na, die wichtige Frage zum Abschluss des U21-Nachwuchsblocks. Kann eigentlich Preußen Münster 2 noch aufsteigen? Oder ist das...
Ich glaube,
wieso? Sie sind doch Zweiter, die können auch aufsteigen, die
Steine. Also, das müssen wir, also ich glaube schon, dass die eigentlich jetzt eigentlich auch aufgestiegen sind, ne?
Ja. Ah, der Running Gag, der
wird sich so über Jahre halten. Nicht gehen?
Gibt's eigentlich Klos im Winter? Im besten Bereich? Wann ist eigentlich deren neues Stadion fertig? Und darf man dann da spielen?
Wo? Spielt die zweite da auch in dem Münster. Stadion, in Münster?
Ach, das sind nur 9 Jahre oder nicht?
Sind die Toiletten beheizt? Alles Fragen, die wir niemals aufklären werden.
Apropos Stadionumbau, es geht ja jetzt los bei unserem Stadion. Ne? Die Oberränge werden eingehangen bis zum Stadion.
Die Toiletten kriegen eine Heizung.
Wir kriegen wahrscheinlich bessere Toiletten eingehangen bei uns auf den Oberrängen, als die in Münster haben.
Echt? Da kommen Toiletten rein? Das ist wunderbar.
Ja, es gibt, ich weiß noch nicht, wie das aussehen soll, aber es stand drin, es gibt Catering und Toiletten speziell für die Oberränge. Wie das aussehen soll,
weiß ich nicht. Das muss doch schnell sein, oder?
Ja, keine Ahnung, es gibt dafür
für langsam die Bereiche. Könnten wir auch mal einen Burger King einbauen oder sowas.
Burger King?
Oder irgendwas.
Nee, mit Drohne geliefert, weißt du, die sind ja auf dem Oberrang und dann kriegst du das per Drohne.
Drohne also alleine dafür, dass es da oben Catering gibt, hole ich mir noch sicherer, sobald es geht, die Dauerkarte.
Da
gibt's
kein Catering oben, da musst du garantiert eine Treppe hochlaufen. Wo wollen die in deine Würstchenbude reinbauen?
Es gibt für den Bereich Catering. Wo der sitzt, weiß ich nicht. Aber es gibt.
Das muss draußen sein, da stehst du im Regen.
Also stelle ich mir auch vor, dass das irgendwie dann draußen ist. Form auch immer.
Wie in Bielefeld.
Ja, genau, wie in Bielefeld, da unter der welblich verrotteten Hütte. Ja,
guck mal, ich habe extra nochmal ein Foto gemacht.
Traditionsstadion Paderborn.
Oberrang. Habt ihr es auch gemacht, ein Foto? Weil ich werde sonst vergessen, wie es aussieht ohne Oberrang.
Ich habe so viele Fotos von diesem Stadion. Also.
Sehr gut. Andreas, du hast noch Gerüchteküche zum Anrühren gebracht. Wollen wir da noch drauf schauen?
Ja, es gibt, wir haben ja alles schon mal ein bisschen angesprochen. Ne? Sörloth Conte wird bei Augsburg gehandelt. Könnte ich mir, also wir sind das Ganze ja letzte Woche ja auch schon, beziehungsweise ihr seid ja durchgegangen. Ich habe in der Excel-Tabelle rumgefummelt. nur ein bisschen Durchgang, wer geht, wer bleibt. Wie gesagt, Srebeni ist sowieso weg, ob der jetzt nach Münster geht oder nach Pusemuckelhausen, spielt für uns keine Rolle mehr.
Was ist denn das für ein Wappen? Das identifiziere ich gar nicht. Srebeni
geht wahrscheinlich zurück nach Rostock.
Irgendwas Polnisches war das, glaube ich. Das ist.
Und wieso zweimal?
Weiß ich nicht.
Der mit seinem Zwillingsbruder.
Er und er selber oder so. Oder für die erste und für die zweite Mannschaft oder sowas. Ja, Leo Zingerle nach Leipzig, Transfermarktbewertung von 99%. Es fehlte da einfach nur immer die offizielle Aussage, dass er als dritter Torwart nach Leipzig geht. Hat man nichts von gehört. Ron Schallenberg hat im Interview dann gesagt, ob auf die Frage hin, ob es seine letzte Saison bei Paderborn sagt, hat er gesagt, vielleicht. Er weiß es auch selbst noch nicht. Natürlich, ich meine, ihr könnt ihr einen Padercast hier nachhören, das ist ein sehr realistischer Mann. Also das heißt, wenn er die Chance hat, nochmal irgendwo einen richtig guten, teuren Vertrag zu kriegen, dann wird er die auch nehmen.
Wollen wir mal ehrlich sein. Nochmal, Butter bei die Fische. Ja. Der Junge ist, glaube ich, immer schon Schalke-Fan gewesen als Kind. Und wenn das Gerücht seit dem Winter besteht, dass der FC Schalke 04 ihn gerne verpflichten würde, wird es für diesen Mann, glaube ich, schwer sein, mal abgesehen von dem finanziellen Argument, da Nein zu sagen. Und das heißt ja nicht, dass er ein SC Paderborn nicht liebt, aber die Chance,
erstklassig zu spielen,
die Chance mit dem FC Schalke 04
wieder aufzusteigen.
Hat er beim Schonlau auch gut geklappt, mit dem HSV dann aufzusteigen.
Probieren, ich kann es schon
verstehen. Weiß man ja noch nicht, Marco.
Es ist aber nicht der erste Versuch.
Ja, das stimmt. Aber Bascho hat gesagt, er möchte da auf jeden Fall auch gerne bleiben, auch wenn es jetzt noch nicht klappt mit dem Aufstieg.
Der darf er auch, den kann da keiner mehr bezahlen, nachdem er da versaut ist.
Aber da kannst du von ausgehen.
Der will den in der zweiten Liga sonst verpflichten. Also kannst du ja auch.
Muss aber schon sagen, dass es.
Die Schalke also kannst du gehen jetzt.
Also ja. wenn
Doppelsechs, Bascho.
Hertha zahlt das Doppelte nochmal.
Hertha, genau.
Liebe Podcast-Hörer, die drei reden gerade durcheinander. Ich moderiere hier mal ein bisschen weiter.
Nix. Ich finde das witzig. Wenn du zu so einem Verein wechselst, um mit denen in die erste Liga aufzusteigen und zwei Jahre später bist du immer noch an der gleichen Stelle. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der VfB Stuttgart die nicht aufsteigen lässt.
Ja. Ja, ohne Scheiß glaube ich auch. Also mein Gefühl ist wirklich auch, also, Hamburg wird es wieder verkacken in der Relegation.
Ich hoffe es nicht.
Bevor wir uns das angucken, also Schallenberg entweder zu Schalke oder zu Bremen, ich glaube, so ein Jahr zweite Liga mit Schalke tut auch nicht finanziell schlecht. Und aber gut, könnte er auch in Paderborn spielen. Schauen wir mal, was wir.
Also es war ja ein Beispiel, ne? Und genau. Ich wollte ja auch nur sagen, ich könnte es verstehen, wenn jemand Fußballer ist.
Keiner böse drum.
Ein Verein immer schon toll fand. Ne? Also Steffen Baumgart hat uns ja auch gesagt, dass er HSV-Fan ist, und hätten die Europa League gespielt und hätten ihm ein Angebot gemacht, wäre er sofort dahin gegangen. Auch wenn er uns gesagt hat,
niemals.
Der wäre total egal gewesen.
Auch wenn er bei uns im Podcast gesagt hat, er hätte Angst, dahin zu gehen, weil er sich dann seine Liebe zu dem Verein kaputt macht.
Das ist ja alles nur Idealismus und finanzielle Interessen haben da gar keinen Bewandtnis. Sollen sie alle machen. Es ist ja auch schön, wenn wir da auch noch Geld für kriegen, für den Ron und für vielleicht auch von mir aus für Sörlot Conte, der dann in der ersten Liga nicht spielen, aber ist doch gut. Ich meine, ist ja die Vereinsphilosophie, da darf man niemandem böse drum sein und sollen so gehen. Also ist doch schön, wenn wir dann vielleicht dadurch einen anderen Transfer finanzieren können, der ein bisschen aufwendiger ist.
Ja,
er guckt wie mein Guest, Schalke. 400 Millionen Schulden ist ja auch gar nicht so viel.
Ja, ist doch gar kein Problem. Ist
ein super Verein.
Wie gesagt, Hertha muss gerade erst noch sehen, dass sie überhaupt das Geld zusammenkriegt für die Lizenz für die zweite Liga. Das heißt, das ist noch nicht mal
so sicher,
dass sie da spielen. Hä?
Ist dann Preußen Münster 2 automatisch in der Bundesliga, wenn Hertha pleite geht?
Ja, die steigen doppelt auf. Und dann muss aber Preußen Münster 1 wieder absteigen in die Regionalliga.
Nee,
wenn
Hertha keine Lizenz für die zweite Liga kriegt,
Bielefeld ist dann nicht.
Bielefeld kann
die Relegation verlieren.
Ja, also war schwierig, wenn sie die verlieren. Ja, okay, kann.
Das
ist
egal, brauchst du nicht mehr spielen.
So wie bei uns. Die können dann immer sich sagen lassen, wäre damals, ne, dann wärt ihr abgestiegen.
Ja. Aber Hertha-Problem ist gelöst.
Wenn sie die Relegation. Wenn Bielefeld die Relegation gewinnt, dann.
Ja, ist egal, trotzdem steigt dann einer mehr auf.
Ja, oder Regensburg oder Regensburg steigt nicht ab.
Ja.
Bielefeld steigt nicht ab.
Ja, wenn die gewinnen, die Relegation, wenn die vorher stattfindet, bevor das Lizenzding dann geklärt ist.
Ich glaube, also, ich weiß
nicht. Hertha steigt aus der ersten Liga ab. Und dann müssen ja drei hoch. Die gehen ja eh
das
raus.
Ist ja, also das ist ja kein Thema.
Dann muss aber einer mehr aus der dritten Liga raus.
Nee. Dann ist eine Lücke in der zweiten Liga. 17 Mannschaften, so.
Ja, und wenn steigt dann, eine mehr auf.
Und ja, oder Regensburg oder Sandhausen. In dem Fall Regensburg steigt nicht ab. Wenn
Bielefeld. Wie war es denn bei uns?
Nein.
Es bei uns gab es keine Relegation.
Wie war es denn bei uns?
Ja, bei uns waren wir.
Warum sind wir nicht abgestiegen? Weil wir der Viertletzte waren.
Ja, aber da gab es ja keine Relegation. Und in Bielefeld gibt es ja eine Relegation.
Also, ja, gut, aber es wird ja nicht der 16. dann absteigen
und der 17. bleibt drin.
Nee, deswegen sage ich, wenn Bielefeld die Relegation gewinnt, theoretisch müsste dann Regensburg die Relegation spielen. Verstehst du, wie ich meine?
Ja, das ja.
Wenn ist wieder
das
so ein Rätsel.
Aber die Relegation
ganze Saison mitschleifen.
Die Relegation wird ja stattfinden, bevor das mit Hertha geklärt ist. Das heißt, es ist schon klar, dass entweder Bielefeld absteigt oder Dings nicht aufsteigt, Wiesbaden nicht aufsteigt, was dann heißen würde, wenn das durch ist und Hertha kriegt die Lizenz nicht, kriegt dann entweder Regensburg die Lizenz und darf nochmal zweite Liga spielen oder halt der Verlierer Wiesbaden.
Das sagt gerade mein Hirn, das ist noch gerade gar nicht.
Das Problem ist, wir wissen nicht, wie die Regeln sind. Also,
das und wenn Hertha auch keine Drittliga-Lizenz
bekommt. Wenn wir Vierter geworden in der zweiten Liga dieses Jahr, wären wir noch aufgestiegen.
Das ist ja tatsächlich, weil die keinen Antrag auf die dritte Liga gestellt haben, müssten die, glaube ich, dann runter in die Regionalliga.
Und wer steigt dann aus der Regionalliga mehr auf oder nicht ab? Oh Gott.
Preußen Münster 2.
Ja, absolut.
Also hier Tasty Marshmallow schreibt im Chat, wenn es Berlin nicht schafft, so wie wir es ja auch gesagt haben, dann geht es immer zugunsten des Zweitligisten. Gewinnt Bielefeld, dann bleibt Jahn Regensburg drin. Für die dritte Liga ändert sich gar nichts, egal was mit Hertha BSC passiert. Ja, ja. Stimmt, so gesehen, weil da ist ja keine Lücke entstanden.
Genau,
ja.
Und in der die Regionalliga wird aufgestockt tatsächlich. Wenn solche Sonderfälle passieren, wird die Liga aufgestockt. Meine ich mich gerade erinnert zu haben.
Spielt aber keine Rolle, weil da ja keiner fehlt. Fehlt dann in der zweiten Liga einer. Aber interessant ist, dass Regensburg also noch eine Chance hat, in der zweiten Liga zu bleiben.
Braucht aber auch keiner da.
I don't know.
Ja,
wäre doppelt bitter für Wiesbaden. Naja, wenn man sich schon gefreut hat, dass man aufsteigt.
Genau. Wer aber noch dazugekommen ist, ist Elversberg. Freut ihr euch richtig hart auf Elversberg?
Ja, das ist eine gesetzte Auswärtsfahrt.
Im
Saarland.
Du liebe Güte.
Ja, im Saarland. Wie oft komme ich in Saarland in der zweiten Liga? Also.
Ja, es sind viel zu weit. Also du hast kleine Kinder, ne? Eins.
Ja, es gibt Auswärtsfahrten, die muss man einmal im Leben gemacht haben.
Nach Elversberg steht bei mir auf der Liste nicht.
Bei mir steht das ja ganz klar auf der Liste. Aber es gibt natürlich Termine, die nicht gehen. Deswegen bete ich, dass es irgendwann ein Termin nicht günstig fällt. Da steckst du natürlich nie drin. Aber das steht eigentlich fest eingeplant drin.
Die haben Durchmarsch gemacht, ne?
Ja, die haben Durchmarsch gemacht. Das ist, und das erste Mal in der zweiten Liga, ne? Also die waren da vorher noch nie.
Die haben doch
auch so ein aufgeschüttetes Stadion. Das war auf einer Seite so ein Hang oder so, habe ich im DFB-Pokal gesehen, ne?
Ach, die spielen im Ahorn Sportpark, oder wie?
Ja, ich glaube schon. Stimmt. Das sah sehr ähnlich aus. Jetzt weiß ich, warum mich das erinnert hat. Es ist doch nicht so weit. Ey, Andreas, da kannst du auch mal hinfahren.
Voll geil, finde ich, fahre ich mit Fahrrad hin. Aber
das ist hier ist wieder was. Ihr wisst schon, dass wir noch den Podcast gerade aufnehmen, nicht nur den Talk hier danach.
Ja, wir haben noch den anderen Aufsteiger, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen. Den guten VfL Osnabrück.
Lila, weiße.
Ich habe das Fanradio gehört am Samstag. Ich habe die Terrasse gekirchert und das Fanradio gehört. Ich habe mich selten so amüsiert über die Kollegen. Es war super. Wie optimistisch die in der ersten Halbzeit noch waren, auch nach dem 1-0. Wie pessimistisch sie dann langsam in der zweiten Halbzeit wurden, bis sie dann den BVB 2 beschimpft haben, gesagt haben, ob es denn wirklich notwendig wäre, hier so ernst zu spielen.
Oh, das ist aber ganz
war geil. Also, dass man so einen Auftritt, bei denen geht es doch um nichts mehr. Ist das noch
nötig? Ja, das war Mainz hat das ja auch abgekriegt, ne? Mit von wegen, warum die denn so ernst gegen Dortmund gespielt hätten und was die Fußball Deutschland antun würden, dass die halt nicht Dortmund
haben. Im Radio war das noch geil, ey. Also, hörst du die ganze Zeit da im Hintergrund da diese den Support und so und wie das immer leiser wurde und dann dann in der Nachspielzeit, ey, sind die so abgegangen, also und ja, dann auch als das 1-1 gefallen ist, so so spät, das klappt auch nie
und so. Das war geil. Ein Stück VfL Osnabrück.
Ja, aber ganz ehrlich, dass Osnabrück irgendwem vorwirft, die Ernsthaftigkeit, wenn man sich selber fast schon bestechen lässt, gegen uns nochmal ein bisschen Geld einzustechen oder nachfragt, ne? Also da weiß man, wo die Ernsthaftigkeit bei denen auch mal ganz schnell verloren geht. Ja, das
ich freue mich schon wieder auf die Auswärtsfahrt. Ich
bin mal gespannt, ob wann Pele Wollitz da wieder gehandelt wird.
Aber der ist doch gerade mit Cottbus gut unterwegs, oder? Der ist doch wieder.
Ja, stimmt, der andere Verein, der so einen Idioten als Trainer
hat. Cottbus muss allerdings in die Relegation, die es irgendwie für Nordost oder was das ist, ne, irgendwie immer gibt, weil der Osten da immer permanent benachteiligt wird, während West und Süd irgendwie immer oder Bayern immer permanent aufsteigen.
Eine Runde Mitleid. Osnabrück freue ich mich. Das ist eine gebuchte Auswärtsfahrt. Also da muss schon ordentlich was passieren.
Auf zur Bremer Brücke.
Deswegen muss die Arminia auch drin bleiben. Also das, ne, hier.
Ja, das wäre tatsächlich schon OWL ganz geil, ne?
Und Niedersachsen-Duelle.
Ja, ich sag mal so, die A33-Duelle wären natürlich toll, aber das sind natürlich auch immer Games oder Spiele. Mein Gott, Spiele, in denen also gerade Osnabrück und Bielefeld sind
Game Changer.
Sind so Spiele, wo wir auch gut aufgrund des ganzen Derby-Charakters mehr oder weniger mal Punkte liegen lassen oder wo es heiß hergehen wird. Aber gut, ich freue mich auch auf das Spiel gegen
Osnabrück. Die letzten Spiele gegen Osnabrück habe ich in guter Erinnerung.
Ja, stimmt. Die letzten, ja. Es gab aber mal, gibt auch schlechte.
Ich glaube auch eins, da sind wir komisch geparkt.
Ja, haben wir komisch geparkt und dann. Ja. Das stimmt. Aber
ich es vorgeschlagen habe, das war nicht so klug.
Andreas, magst du die Gerüchte zu den Zugängen noch?
Haben wir die schon durch? Die kennt doch alle keiner.
Nee, also da würde ich das andere, das sind alles schon ältere Gerüchte. Den einzigen Alexander Nollenberger aus Bayreuth, das ist wohl ziemlich akut. Der hat letzte Woche am Wochenende hat er bei der Verabschiedung gesagt, dass er jetzt in die zweite Liga wechseln wird. Und
wo spielt er jetzt? Ich kenne das Wappen nicht.
Bayreuth.
Bayreuth.
Ach, Bayreuth. Und da Darmstadt und wir quasi nur noch in der Verlosung drin waren, wird er dann sehr höchstwahrscheinlich zu uns wechseln. Auf Anfrage hieß es, also hat man sich dann dazu halt nicht geäußert. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass der Vertrag noch nicht unter Dach und Fach war. Aber wir können davon ausgehen, dass er
25-jährige
Linksaußen kommen wird. Ja.
Und der Dogan Erdogan, der ist doch gerade Präsident in der Türkei geworden, der kommt nicht mehr, ne?
Das ist Erdogan sein Sohn oder so. Ich weiß es nicht.
Ach Leute.
Gut, der ist verpflichtet worden in der Türkei. Alles klar.
Also man merkt, es geht dem Ende entgegen.
Ja.
Ich habe jetzt hier, dank Andreas, also danke nochmal für die phänomenale Vorbereitung. Ich glaube,
aber Azeel Jackson finde ich ja ganz interessant noch in der Liste.
Ja, aber das ist auch schon wieder älter und da hieß es dann einfach nur, dass irgendwie 5, 6 verschiedene Vereine da dran wären und da wurden wir auch einfach mit in der Liste genannt. Genau wie bei Erdogan und bei Seferi. Ja, sind halt so Gerüchte, wir wurden einfach mit in der Liste von anderen Vereinen genannt. Daher
abwarten. Reicht, glaube ich, wenn du einen Forum-Post bei Transfermarkt machst, dann hast du schon ein Gerücht generiert. Also wenn du jetzt schreibst, Müller kommt nach Paderborn im Forum, sichere Quelle, dann zack, das sind 31%.
Nee, also du siehst es dann tatsächlich auch, dass die keine Wertung haben. Ne? Also wenn die keine Wertung haben, ist da halt auch einfach nur, es wurde mal aufgegriffen. Und wenn die eine Wertung haben, sind da halt auch stichhaltigere Artikel oder sowas dahinter.
Obermeier mit Photoshop wahrscheinlich war es sogar nur irgendwie GIMP oder sowas.
Ja, genau. Obermeier in irgendwo.
Nach Malaysia, Philippinen, irgendwo.
Ja.
Indonesien.
Klar, natürlich. Mit 27 geht er dahin.
Natürlich.
Okay. Jetzt haben wir fast 22 Uhr. Ich glaube, wir sollten noch das Thema E-Sports reinbringen, Kevin.
22 Uhr ist gut.
Ja, ich wollte um 10 ins Bett.
Es ist knapp 22 Uhr und ein paar zerquetschte.
Ja, also knapp 22 Uhr ist es. Aber wir sollten das Thema E-Sports noch reinbringen. Kevin, hast du das Thema
gerade parat?
Oder Andreas hat es
parat? Nein, Kevin hat es parat.
Kevin hat es parat. Ich muss sonst einmal.
Auch unsere E-Sport-Mannschaft ist sehr erfolgreich auf einmal noch diese Saison geworden.
Johnny nehme ich. So Johnny.
Die haben sich wieder für die Einzelmeisterschaft in Köln qualifiziert, also reisen diese Woche dort wieder hin.
Was die Brille
nächste
hoch.
Nächste Woche reisen sie dahin, 10.11.6. Findet das dort statt. Genau, Johnny war das, richtig, Andreas. Und was war Teams aus?
Und, guck auf deinen Text, Alter.
Ein Wochenende später geht es dann auch schon weiter. Im Viertelfinale des DFB-E-Pokals. Da sind wir nämlich auch für gegen die nächste Runde qualifiziert. Gegen Sandhausen.
Was? Gegen Sandhausen?
Ja, so Sandhausen
gegen Drittligisten.
Ja, die sind nächste Saison nicht mehr dabei.
Wir haben im 16. Finale Wolfsburg geschlagen und im Achtelfinale Gelsenkirchen. Schalke 04.
Gelsenkirchen.
So. Und genau, das am Freitag findet dort das Viertelfinale in Frankfurt statt, auf dem DFB-Campus. Und am Samstag dann das Halbfinale und Finale. Bitte? Weiß ich nicht. Ich habe mit Robert gesprochen und der hat gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass man auch am Samstag gucken kann als SCP-Fan, weil die Mannschaft sich bestimmt fürs Halbfinale mindestens qualifizieren wird.
Wo findet man das alles denn? Alles auf dem Twitch-Kanal?
Genau.
Richtig. Okay, da kommt es noch.
DFB-Pokal, E-Pokal spielen nicht nur Johnny, sondern Wildstyler auch. Und die deutsche Meisterschaft könnt ihr bei der DFL selber sehen. Die streamen das auf dem VBL-Kanal auf Twitch. Und den DFB-Pokal, also den DFB-E-Pokal, gibt es dann auf dem Twitch-Kanal vom DFB selber. Das einmal der komplette Vorausblick. Also da habt ihr jetzt quasi noch was zu gucken, wenn ihr euch langweilt, die nächsten zwei Wochen nennen. Könnt ihr E-Sport gucken.
Und Kevin, wann gibt's denn Paracast wieder und was steht so an bei uns in der Sommerpause?
Also ich habe da noch einen kurzen Kommentar zum E-Sports, fällt mir gerade ein. Ich habe gesehen, dass der FC Magdeburg gerade eine E-Sport-Mannschaft zusammencastet. Die hatten mich irgendwie Vorspielen oder so eingeladen. Und ab nächste Saison können wir dann die Spieler auch aus der E-Sports-Mannschaft abwerben. Das ist doch geil, oder?
Ich weiß nicht, absolut. Ich glaube, wir sind gerade aber eigentlich ganz gut aufgestellt, oder?
Ist doch egal, ich finde das super.
Bessere Trainingsbedingungen haben wir bestimmt hier.
Ja, ja.
Nein, die Jungs hier haben extra eigene Räumlichkeiten.
Also. Ja, im Osten wurde viel Glasfaser verlegt.
Also die Latenzen sind da nicht so hoch.
Ja.
Alles neu.
Ja. Genau, ja, Basti hat es angesprochen. Nur einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen. Wir werden nicht untätig sein. Der ein oder andere wird von uns vielleicht irgendwann mal im Sommerurlaub sich befinden und die ein oder andere Woche wird vielleicht auch ohne die Präsenz von uns vorbeigehen, dahin
sie. Es ist halt Sommerpause, ne? Da gibt's nicht immer was.
Genau, es gibt nicht immer was. Wir versuchen aber schon ein bisschen was zu bringen. Also wir haben auch schon Gäste klar gemacht. Und zwar könnt ihr euch da freuen auf einmal Uwe Hünemeyer.
Nein, du kannst jetzt einfach sagen, zwei Ex-Spieler.
Ja, das ist aber sehr weit hergeholt.
Also zwei Ex-Spieler.
Pavel Dotschev.
Dieter Hecking.
Dieter Hecking, genau. Das war auch auf der Pressekonferenz. Hecking, unser ehemaliger Spieler. Ja, vor 50 Jahren. Da hat er auch gar nicht drauf reagiert, ne, Dieter Hecking.
Komisch.
Verstehe ich gar nicht.
Aber der wohnt gar nicht so weit weg von hier.
Ja, das ist doch schön. Aber wozu sich die Sommerpause natürlich super eignet, ist dafür, dass wir, um im Montagsrhythmus zu bleiben, dass wir dann endlich mal unsere Folgen, wie zum Beispiel dieses Aufstiegsvideo gucken, das können wir dann endlich mal an so einem normalen Montagabend nachholen, damit wir auch alle im Rhythmus bleiben.
Kann man das, das ist sehr geil, da, auf so Nostalgie-Sachen springen, ja hier, das Video von der Saison 13-14, dass die DVD schmeißen wir rein. Und Kevin, darf man das wohl, das müssen wir mal abklären, die Rechte liegen bestimmt beim Verein, man darf es bestimmt nicht als Podcast hochladen, wenn wir zwischendurch den Ton laufen lassen, oder?
Die könnte ja mal nachfragen.
Wer vielleicht.
Nur wenn du parallel dazu 100 Gründe, Paderborn-Fan zu werden, liest.
Aber ist es nicht, da dieser Aufstiegsfilm auf YouTube frei zu sehen ist, wüsste ich nicht, was dagegen spricht, sich den hier mit der Twitch-Community anzusehen, wo dann ja auch noch quasi der YouTube-Kanal vom SCP zu sehen ist.
Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob man das
aber
Ganze als
Podcast. Aber wir können ja mal gucken. Als guter Podcast fragen wir natürlich offiziell an, ob wir das machen können, ob das auf Gegenliebe stößt. Und wenn sie nein sagen, machen wir es jetzt. genau, so, also wir haben eine Roger Schmidt und Markus Kröschle nicht als Gäste. Zumindest bisher ist das nicht geplant. Markus Kröschle wird ja übrigens nicht in Liverpool sportlicher Leiter, sondern habt ihr das mitbekommen? Der gute Herr Schmatke, was ich auch ein großer Lacher heute war. Deswegen, es gab ja das Gerücht, dass Markus Krösche nach England zum FC Liverpool wechseln könnte. Aber es wird Jörg Schmatke. Das ist.
sucht Bayern nicht noch?
Wollte ich gerade sagen, dann kann er ja nach Bayern gehen jetzt.
Ja, hat ja Lothar Matthäus auch vorgeschlagen.
Ne?
Ja,
siehst du, und wenn Lothar keine Ahnung hat, dann auch gar keiner.
Es wundert mich, dass Lothar Matthäus überhaupt Markus Krösche kennt. Also jetzt nicht aus
ja, aber er Markus hat ja Krösche,
sondern dass Erfolge, Lothar Matthäus überhaupt irgendwen
kennt. Ja, aber Lothar Matthäus hat die Erfolge von Markus Krösche, hat er gesagt, große Erfolge in Leipzig und in Frankfurt, also in SC Paderborn, da kannte er ihn noch nicht, weil das wusste er nicht. Also das hat er nicht mitbekommen.
Ist wahrscheinlich, ja, oder er hat es nicht genannt, weil er dachte, kein anderer kennt Paderborn. Da sind ja nur Sechster geworden in der zweiten Liga, ist ja
keine Rolle. Das kann auch sein. Wir werden auf jeden Fall zwei Urgesteine hier zu Gast haben und wir werden bestimmt auch nochmal, zumindest Andreas und ich, weiß nicht, auf die anderen beiden Kollegen da Lust zu haben. Mit Robert wollten wir auch nochmal eine E-Sport-Folge machen.
Wieder?
Schon wieder, die andere ist ja ein Jahr her.
Das ist schon wieder ein Jahr her. Die Saison geht ja bald wieder los, deswegen kann man dazu wieder.
Wie lange ist denn schon die Baumgart-Folge? Dann können wir ja bald eine Baumgart-Folge machen. Wir
könnten Steffen Baumgart bestimmt mal einladen. Der hat ja gesagt, er fliegt nicht nach Malle.
Naja,
genau. Hat er das gesagt? In Anspielung auf,
Ja, weiß doch, also wurde irgendwo als Zitat habe ich das gesehen, ja. Aber weiß ich auch nicht, was da dran ist.
War diese echt, Woche, ja. Also ich meine, es wurde diese Woche gepostet und ich glaube, er meinte einfach, er fliegt nicht mit der Mannschaft mit. Das wurde halt in SCP-Gruppen anderweitig.
Kann man als Erstligist nicht irgendwie ordentlich irgendwo hinfahren? Nicht nach Malle? Also,
ja, meinst du noch,
komm, bestimmt bei Dubai, ja.
Nach Dubai. Ja,
nach Dubai ist auch nicht so gut. Kannst du besser Las Vegas machen.
Stimmt, nach
Dubai. Weil da ist Prostitution verboten, ne? So habe ich im Stadtteil.
Hallo. Der ist so scheiße.
Hallo.
Was?
Hallo.
Wir driften schon wieder völlig ab.
Ja, dann können wir auch die Folge jetzt beenden. Jetzt.
Ja, haben wir jetzt eigentlich die Gäste genannt?
Oder nee, ich wurde ja klar, Markus Krösche und Roger Schmatke, habe ich verstanden. Roger Schmatke.
Also nein, es werden Uwe Hünemeyer und Christian Strodig auf jeden Fall stehen fest und weitere Folgen bei gegebener Anlass.
Okay.
So, da könnt ihr euch drauf freuen.
Pünktlich um 22 Uhr moderieren wir dann diese Folge ab.
Genau.
Endlich.
Einmal noch ein ganz wichtiger Hinweis, wenn ihr bis hierhin gehört habt, ihr mögt ganz gerne Podcasts und alles, ihr mögt uns, dann könnt ihr uns entweder auf YouTube sehen oder live verfolgen und mit uns chatten auf Twitch, falls ihr das noch nicht wusstet.
In ja, Zukunft und müssen wir das natürlich am Anfang einer Folge machen, weil so einfach macht das jeder gute, erfolgreiche Streamer.
Oh. Was ihr aber in der Sommerpause.
Marco, eigentlich noch da ist er eingefroren.
Ja, ne? Ich glaube, der ist tatsächlich eingefroren.
Was?
Marco was? Zwinker mal.
Hallo, das hört auch wieder keiner oder sieht keiner, der nur hört.
Entschuldigung, liebe Zuhörer,
das ist auch. Was ihr aber in der Sommerpause machen könnt. Und zwar allen, die ihr werdet sicherlich allen auf vielen Hochzeiten und Geburtstagen unterwegs sein im Sommer und draußen auf der Terrasse sitzen oder im Garten und dann werdet ihr auf Menschen treffen, die vielleicht den SCP kennen und mögen, die aber diesen Podcast noch nicht kennen und dann könnt ihr erzählen, Mensch, hört euch doch mal die Folge mit Ron Schallenberg an, bevor er vielleicht wechselt, oder die Folge mit Jannis Heuer oder die Folge mit Stefan Deckert von Sky oder mit Roger Schmatke. Oder die letzte Folge nach der Sommerpause. Quatsch, nach dem letzten 34. Spieltag, die Folge heute, weil da kriegt man nochmal ein ganz gutes Fazit zur Saison. Und vielleicht ist ja dann der ein oder andere, der noch dabei bleibt. Denn wir freuen uns auch immer über neue Hörer, neues Feedback, auch in der kommenden Saison. Und bis dahin oder bis zum nächsten Mal ein Einen schönen Sommer euch.
Danke, bleibt uns gewogen, hört uns weiter, habt uns lieb, teilt uns und liebt uns.
Ich habe mich auch gebogen, ciao.
Gewogen? Naja, tschüss.
Machst du da, Kevin? Was willst du uns damit sagen? Du bist Klimakleber.